habe nichts Wesentliches vergessen für den Ablauf des Abends. Bedanke mich bei Thomas, der im COPRA-Vorstand ist und sich bereit erklärt hat, die Moderation heute Abend zu übernehmen. Sind wir immer ganz dankbar, weil wir wissen, dass Thomas ein wahnsinnig erfahrener Moderator ist, der das sehr gut macht, und sind gespannt, was ihr beide uns jetzt heute Abend zu der Situation in Brasilien und vielleicht den Entwicklungen, wie es dazu kam, erzählen werdet. Dankeschön.
Gut. Ja, ich meine, Moderator, es ist, glaube ich, nicht so einfach, immer auch Moderator zu sein, weil eben die Moderation etwas abhanden geht angesichts der Situation in Brasilien. Ne? Nicht so einfach, dort moderat zu bleiben, wenn man sieht, was dort passiert. Und die Situation ist alles andere als moderat in Brasilien. Auch das, ne, ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich und klar. Es ist sehr zugespitzt. Und deshalb haben wir, glaube ich, uns auch bei COPRA gedacht, wir müssen diese Debatte auch unter uns führen. Weil hier sind viele in diesem Raum, die seit sehr langer Zeit in der Solidarität mit Brasilien arbeiten, seit sehr langer Zeit mit dem auch Projekt zu tun haben, was man so sagen darf, so ein Projekt, also Vorschlägen, diesen Ideen, zwischen Ideen, die auch mit 2002 durch den Wahlsieg von Lula dann in Regierungsantritt 2003 in die Regierung gekommen sind. Also das hat uns ja sehr bewegt für viele, viele Jahre. Viele haben damit zu tun, aber ich glaube auch die Jüngeren, die das in letzter Zeit mitbekommen haben, sind sehr emotional beteiligt an dem, was in Brasilien in letzter Zeit passiert ist. Das ist nicht nur eine Frage der Zeitspanne, sondern ich glaube auch der emotionalen Verbindung. Und ich glaube, das ist auch das, was in Brasilien jetzt passiert, für uns eine Herausforderung ist, zu reflektieren, was heißt das für die Solidarität mit Brasilien, für die Zusammenarbeit mit Brasilien, mit unseren Partnern. Und wir wissen auch, dass wir wahrscheinlich keine einfache Diskussion hier haben, weil auch nicht alle unter uns einer Meinung sind. Es ist nicht so einfach, diese Lage einzuschätzen. Wir müssen auch, glaube ich, damit leben, dass wir nicht alle einer Meinung sind, uns einander zuzuhören, auch, glaube ich, zu wissen, dass nicht irgendwie wir alle die Weisheit mit Löffel gefressen haben und die total schlüssige Einschätzung haben, dass wir alle am Ringen sind, zu versuchen zu verstehen, was eigentlich passiert und wie wir das einschätzen können. Und also es wäre auch nochmal ein Appell für die nächsten anderthalb Tage hier, uns aneinander zuzuhören, vielleicht aneinander zu lernen, auch von Leuten, die andere Meinungen haben. Ne? Weil es ist gerade in Brasilien auch oft so, dass im Augenblick die Diskussionen so zugespitzt sind, dass sie sehr schnell auch in Streit ausarten. Ne? Ich hoffe, dass wir hier eine andere Atmosphäre haben, gemeinsames Ringen um mehr Verständnis und dabei auch verschiedene Standpunkte zu hören. Wolfgang Hees ist ja morgen dran. Heute nun Paula Ferreira Santos.
Lima.
Lima.
Já foi.
Okay.
Aber você me conheceu como Santos.
Santos. Paula, ne? Paula Santos, okay. Ne? Ich habe Paula im Jahre, wir haben uns im Jahre 1990 kennengelernt, 1990 kennengelernt. Und auch die Geschichte von Paula, glaube ich, auch eine Geschichte, die sehr stark mit dieser Kooperation Brasilien-Deutschland verbunden ist. Paula kam im Jahre 1990 nach Berlin mit Mann und Kind, mit Carlos und Luara. Und zwar waren sie die ersten Stipendiaten der Böll-Stiftung in Deutschland, also aus Brasilien zumindest, die ersten Stipendiaten. Und damals hatte die Böll-Stiftung noch etwas anders aufgestellt und andere Impulse. Die Idee war, Menschen aus sozialen Bewegungen in Brasilien die Möglichkeit zu geben, in Deutschland sich weiterzubilden und zu studieren. Und Paula kannte ich dann, also lernte ich kennen als Activista do Movimento Ansur, Articulação Nacional do Sol Urbano aus São Paulo. Als eine Mensch, die sehr aktiv gewesen ist im Kampf um Land, im städtischen Kontext in São Paulo. Ihr Mann Carlos Santos als Aktivist der CUT, im Gewerkschaftsumfeld. Und diese beiden kamen eben jetzt nach Deutschland, um dort zu studieren. Das war ein harter Weg. Da kann Paula viel drüber erzählen, glaube ich auch am Abend noch und so, und über die ganze Geschichte. Aber es gab auch einen Impuls für uns in Brasilien. Wir hatten in Berlin, wir hatten eine kleine Gruppe, Brasilien-Solidarität, Wir trafen uns, diskutierten. 1990 war ja erstmal eine Zeit, wo die Präsidien nicht so gut waren. Kohler hatte gerade die Wahlen gewonnen. Ne? Wie weiter? Ne? Wir hatten dann so Momente, dass 1991 kam Lula nach Brasilien, nach Berlin, ne? Von uns eingeladen, organisierte Veranstaltungen. Ne? Das hat uns sehr zusammengeschmiedet damals in der Zeit, Sachen zusammenzumachen. Und wir hatten uns natürlich nie vorgestellt, dass dann Zeitsprung im Jahre 2002 Carlos und Paula nach Brasilien zurückgegangen sind, nachdem sie ein ganzes Studium in Deutschland absolviert haben, bis zur Promotion, und dann im Jahre 2002 zurückgingen. Und ihr wisst alle, was 2002 passiert ist. Lula gewann die Wahlen. Und so konnte Paula auch gleich ziemlich schnell in ein neues, wieder einsteigen in Brasilien und in verschiedensten Funktionen in der Regierung arbeiten. Deine erste Station war der Comunidade das Cidades. Ne? Dann, das wisst ihr auch, da will ich aber noch drauf eingehen, das Comunidade das Cidades war ja erst mit Olivia Dutra besetzt und wurde dann in einer ersten Regierungsumbildung doch der PMDB zugeschlagen. Dann bist du zum Planejamento gegangen, um zu Patrimonio da Union zu arbeiten, wo es sehr stark um die auch für die Legalisierung von illegalen Siedlungen, Favelas und so ging, ne, der Arbeit. Und dann, wenn ich jetzt das schon nicht vergesse, habe ich dich wieder wahrgenommen in der Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Viel engagiert schon damals bei Cidades in der Vorbereitung des Konferenzes Nacionais, der große Versuch, der auch der Regierung damals Prozesse der Partizipation zu organisieren, umstritten in der Bewertung, ne, bis heute, ne, sehen das viele Leute als einer der großen positiven Aspekte der Regierung. Andere aus sozialen Bewegungen haben gesagt, dass wir sind dabei beteiligt worden, haben unsere Meinung gesagt, aber nichts wurde davon eigentlich angenommen und gehört hinterher. Ne. Da gibt es auch verschiedene Bewertungen, können wir auch nochmal drauf eingehen. Ne. Gut, und dann bist du in welchem Jahr genau aus der Regierung ausgeschieden, wieder aus deiner Regierungsarbeit? Das war
Que sei do governo. Que sei in 2009.
Also hat bis von 2002 bis 2009, also praktisch die gesamte Zeit der Lula-Regierung mitbekommen, dann noch in einer NGO tätig gewesen, danach, die wir auch schon auf einem runden Tisch kennengelernt haben, Polis. Ja, und dann jetzt doch mal wieder, weil ihre Tochter auch in Berlin lebt, nach Deutschland gekommen ist, jetzt wieder bei uns in Berlin ist.
Frisch.
Und frisch, knapp ein Jahr schon fast wieder, ne?
Fast ein Jahr.
Und ich glaube, dass sozusagen diese zwei Seiten, dass sie einerseits genau diese deutsch-brasilianische Solidarität mitbekommen hat und auch viele Jahre in der Regierung gearbeitet hat, Paula zu einer idealen Person machen, um heute so einen ersten Einstieg und eine Animation für unsere Debatte zu geben, was ist eigentlich los in Brasilien. Und ich glaube, um das zu verstehen, was heute los ist, was heute passiert, muss man nochmal den Blick zurück auch machen. Was waren eigentlich die Erwartungen, die Hoffnungen mit Gründung der PT, mit den neuen sozialen Bewegungen, die in Brasilien entstanden sind, aufgeblüht sind, dann es tatsächlich geschafft haben, sozusagen bis zur Regierungsverantwortung zu kommen. Die PT-Regierung hat sich auch immer als eine Regierung verstanden, die eine besondere Beziehung zur sozialen Bewegung hat. Und was ist dann passiert in den nächsten Jahren? Wie waren die Erfahrungen? Was können diese Erfahrungen vielleicht uns heute sagen über die Situation, über die aktuelle Situation? Ne, Paula, jetzt muss ich vielleicht noch eine kurze Sache einfangen. Paula geht es nicht besonders gut. Nicht wie in der politischen Situation, das vielleicht auch, ne, aber einfach gesundheitlich. Wir haben heute Morgen zusammen im Zug gesessen. Ne. Es war wirklich so, dass sie Mühe hatte, noch hierher zu schaffen. Ne. Also ich bitte ein bisschen um das zu berücksichtigen. Es ist eine starke Sinusitis, hat sie jetzt überkommen, mit jetzt auch mit, ich weiß nicht, ob die Tabletten oder mit Übelkeit. Ne. Paula versucht, das heute noch trotzdem zusammen hinzukriegen. Ne. Aber wir brauchen auch alle die Unterstützung von euch. Ne. Also ich möchte auch vielleicht nicht ganz so lange reden am Anfang. Vielleicht kann man auch hinterher schnell in einen Dialog mit Fragen und Beiträgen von euch. Wir wissen, dass hier viele Brasilianer, Brasilianerinnen sind und viele Deutsche, die lange mit Brasilien zu tun haben, die alle auch vielleicht Sachen haben, die sie gerne nochmal sagen möchten, beitragen möchten. Und ihr seid dann eingeladen, natürlich euch aktiv zu beteiligen. Aber jetzt erstmal das Wort an Paula und das Mikrofon. Ne? Ihr habt ja gehört, worum es geht dabei.
Boa noite a todos e a todas. Dá para ouvir assim? Ou tenho que falar um pouquinho mais alto também. E primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui nesse grupo que, de companheiros, eu diria, de amigos, de companheiros que estão muitos anos já com esse acompanhamento solidário a todo o processo no Brasil. E isso não é pouco, é da gente realmente considerar. E é uma grande honra estar com o Thomas na mesa, porque o Thomas é um companheiro, não só companheiro solidário, mas um grande conhecedor da causa brasileira e trabalhou e participou diretamente de vários processos. Foi a pessoa que nos recebeu na Alemanha. E até hoje conto que eu chego com a Luara, de 3 anos, minha filha, e sem saber, ele nos recebe no aeroporto. Então, é uma grande honra. E eu realmente estou bastante ruim de saúde, mas vou tentar. Eu não vejo o Thomas apenas como moderador. Eu espero que a gente consiga aqui fazer juntos essa conversa. Eu estou um pouco afastada do partido, já do meu partido, e ainda digo meu partido, para uma reflexão mesmo. E estar aqui, aceitei o convite justamente por saber que esse espaço é um espaço onde a gente não precisa ter a preocupação se alguém amanhã vai estar te considerando como direita, ou essa radicalização, um espaço onde a gente pode conversar, onde a gente pode discutir, onde a gente pode abrir o coração no sentido desse projeto que é transformar o nosso Brasil num país mais justo, quem sabe socialista, não sei, mas pelo menos um país com mais igualdade. É um projeto ainda. E por isso eu também vou contar muito com que vocês se coloquem e me perguntem e exijam, e eu também possa também questioná-los, e a gente faça realmente um diálogo e nenhuma palestra. Não pretendo aqui fazer nenhuma palestra, porque é um momento de reflexão para todos nós. Que o nosso, eu diria que a gente não pergunta, e agora José, a gente pergunta, e agora José, Maria, Josefina, João, porque a situação é tão grave e tão complexa ao mesmo tempo, que a gente precisa abrir as mentes e os corações e pensar e pensar juntos e quem sabe estar aí dando passos nessa construção do nosso projeto de país. Eu gostaria primeiramente de, como o Thomas já colocou, eu venho do movimento social, eu era da igreja, minhas raízes era a teologia da libertação, venho da igreja, das comunidades eclesiais de base, e depois fui liderança de uma grande ocupação, uma ocupação em São Paulo, da primeira ocupação numa área privada, uma ocupação de terra, e a partir daí começo mais a minha militância. Era metalúrgica de profissão, e por isso também engajada nos sindicatos metalúrgicos. Então, as minhas raízes eram essa: Igreja, Teologia da Libertação, Metalúrgico de São Paulo, e depois entro no Partido dos Trabalhadores. E eu entro nesse, como vocês sabem, o partido, e é só uma retomada rápida dessa, porque eu acho que é bom a gente falar um pouco desse nosso projeto inicial de partido e como ele se desenvolve até hoje. Então, eu sou parte de uma corrente que entra no partido, que encontra com outras correntes, tanto sindicais como de grupos de esquerda, que também tinham acabado de vivenciar sua história e infelizmente, isolados e com derrotas sérias. Então, ao ir para um partido, nós entendíamos que o partido era a ferramenta de transformação. Enquanto a gente estava na igreja, no sindicato, a gente via que era um espaço de luta, um espaço de conquistas sociais, mas não era ainda a ferramenta de transformação. E o Partido dos Trabalhadores era para nós esse projeto. Era ali que a gente ia encontrar a nossa ferramenta. E assim eu entro no Partido dos Trabalhadores com milhares de jovens na época. Só da minha região foram mais de 100 jovens que entramos juntos, em contradição com a igreja, inclusive Teologia da Libertação, que tivemos discussões sérias dentro da igreja, que não eram contra a entrada de nós jovens no partido naquele momento. O que que isso significou? Por que que eu estou falando disso? Significou esse encontro, que é uma grande vantagem ou um grande momento do partido e, ao mesmo tempo, um pouco a sua fragilidade. Porque a gente entra com diversas perspectivas. A esquerda falando de romper com o capitalismo, de mudar os meios de produção, e nós falando vamos quase construir o céu na terra a partir do socialismo. Então, uma convergência de ideias, mas sem um projeto muito claro do que seria o socialismo para cada um daqueles grupos que estavam ali. Porém, não tinha problema, que a gente ainda não sabia que socialismo nós queríamos. Não tinha problema. Por que não tinha problema? Porque nós estávamos com os pés dentro dos movimentos e dos sindicatos. Então, não era uma ferramenta, um projeto que a gente ia escrever num papel. Qual era o socialismo? Nós tínhamos certeza que ele ia ser construído a partir da nossa luta, a partir da nossa vivência. Então, era um projeto que não precisava estar muito claro naquele momento. Ele tinha que ser construído. Mas nós tínhamos alguns princípios sérios, fundamentais, de construção, de justiça, de transformação. Nós tínhamos o grande líder, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso companheiro, depois meu presidente. E o Lula, que era o grande líder nosso, ele dizia, se você perguntasse que socialismo, você é socialista, ele falou, eu sou metalúrgico, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero transformação. Então, é esse momento que a gente viveu de início do partido. O partido vai crescendo e vai mantendo essa relação, e eu acho que isso é fundamental a gente sempre reforçar, mantendo esse pé no movimento, pé no sindicato, e vai questionando que socialismo nós queremos, né? Nós negamos que nós não queríamos ser social-democracia, não éramos, e negamos todo o passado do Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista Brasileiro, os partidos socialistas existentes. Então, nós éramos meio que... somos o novo. Não somos a social-democracia. Não queremos... A social-democracia era quase um Schimpfwort para a gente, na época. Ser social-democracia parecia como um Schimpfwort. Então, nós negávamos esse passado, queríamos construir um projeto que não estava claro e... mantínhamos alguns princípios. O partido começa... Eu não vou contar a história, tudo vocês não precisam, vocês conhecem. Eu queria só dar alguns pulos, né? O partido cresce, o partido começa a ter seus representantes no parlamento, porque era bem engraçado... Se eu falar demais, você me corta, viu? Porque eu vou contando assim. Era engraçado porque, quando entrei no Partido dos Trabalhadores, nós ainda não discutíamos se... a gente não deveria, paralelo, manter, porque eu venho das comunidades e tal, mas nós tínhamos toda uma discussão, uma formação política, que a gente pensava, será que a gente não tem que realmente continuar um projeto que a gente vai ter que, daqui a pouco, pegar em armas mesmo, de manter um projeto de derrubada de poder? Será que é essa via mesmo que a gente deve tomar? Aos poucos, conforme o partido... Então, a gente questionava mesmo... E era engraçado que, como sendo da igreja, o grande questionamento meu e de vários colegas nossos, companheiros, era, gente, mas se nesse projeto a gente tiver que matar alguém, nós somos cristãos. Isso, né? Eram questionamentos malucos nessa época, mas que retrata o momento que a gente vivia. E essa negação... O partido vai crescendo, vai construindo, negando isso, mas nós tínhamos clareza de o que nós não queríamos. O partido cresce e Eu gostaria de pegar um ponto que é ganhar cidades. Nós, bom, não conseguimos. Talvez um momento importante de negação de que nós não éramos social-democracia, nós estávamos negando, é aquele momento de não participar do colégio eleitoral que elegeu Ulisses. Nós nos firmamos, falamos não. Então, em vários momentos, nos firmamos como Partido Socialista que queremos construir um novo projeto. Crescemos. Deputados, representação no movimento, e começamos a ganhar grandes cidades, médias cidades, pequenas cidades. A minha reflexão sobre isso, e eu tenho profundamente pensado sobre tudo, cada momento que a gente viveu, para buscar um pouco de saídas. Nós conquistamos cidades e queríamos ser bons gestores, e fomos bons gestores em muitas cidades. Chamamos de modo petista de governar. Porém, nós não utilizamos esse espaço de conquista para fortalecimento de um projeto de transformação. Se nós pegarmos o orçamento participativo de Porto Alegre, que é uma das grandes experiências, mesmo ali nós não radicalizamos. E isso, hoje, a gente discute com o companheiro Olívio, grande companheiro, foi meu chefe durante 2 anos apenas, infelizmente, né, desse processo foi tirado do Ministério, foi um grande baque. Mas, mesmo o companheiro Olívio diz, nós não radicalizamos, nós não aproveitamos esse processo das cidades para construir e fortalecer um projeto de transformação. A gente entrou e começou a pensar como é que a gente governava mais 4 anos. Isso a gente tem que admitir. Porque a gente, claro, que tinha desafios sérios, que a gente tinha que... Nós não estávamos brincando de fazer casinha, porque é a vida das pessoas que estavam ali naquela cidade que precisam ser tratadas com responsabilidade. Então, não é brincar de fazer socialismo. Mas, ao mesmo tempo, era o momento de a gente criar alguns espaços e consolidar algumas propostas. Nós não conseguimos radicalizar. Quando nós vamos para o governo federal, nós não temos essa base embaixo de construção de projeto nas cidades. Não temos. Então, se a gente pegar bons governos do nosso partido, que foram vários e fizeram muitos governos muito interessantes, mas eu penso que a gente estava, eu acho que nós estávamos tentando ser melhor de gestor que a direita. Nós queríamos administrar melhor, mas nós esquecemos algumas questões importantes. Eu não quero aqui dizer que tivemos más gestões só, não. Eu não sei se estou me fazendo entender, no sentido do projeto, né? Bom, o partido cresce, ganha cidade, ganha espaço no parlamento, ganha espaço no parlamento local, federal. E o partido começa, alguns pontos. O partido começa a crescer nessa perspectiva de institucional e começa a diminuir na sua influência nas bases e no movimento. E aí é difícil de avaliar. É o partido que não consegue essa relação, ou somos nós dos movimentos que vamos para dentro das administrações? Incorporamos esse processo de administrar, porque os movimentos vão para dentro das administrações. Então, quando a gente ganha o governo federal, nós estamos num momento que o movimento social, o movimento popular está em decadência, em baixa, não sei qual a palavra usar, mas que estamos em retrocessos, e não é um momento de grandes movimentos, não é um grande de ir para a rua. Então, essa base que o Lula fala no seu discurso de posse sobre essa base, ela existia e poderia ser muito mais forte se a gente não tivesse perdido esse pé nesse movimento. Ela não estava mais colocada naquele momento, em 2002. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu sou do movimento e, dentro do governo, muitas vezes tivemos que quase que pedir para os companheiros: por favor, companheiro, nos pressione. Por favor, nos pressione, não venha aqui apenas para negociar quantas casas, quantos recursos dentro do, 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 da sua cidade, dos seus movimentos, a gente. E eram companheiros de luta, não estou dizendo aqui que eram companheiros, mas era o momento que a gente vivia, colocar para companheiros, olha, força a barra, porque a gente precisa disso. A gente vive também um movimento sindical que cresceu, desenvolveu e que está com acesso a muito mais recursos do que tinha antes. Eu estava até conversando com o Thomas, né, Thomas? Sim. De que o movimento sindical é interessante porque eles passam a administrar fundo de pensão, passam a ter acesso a muito mais recurso, passam a ter... Bom, mas enfim, eu não sei se eu estou meio desconcentrada hoje, mas o que eu queria colocar é que é um processo onde o partido vai crescendo enquanto instituição, dentro das instituições, dentro do parlamento, tenta fazer gestões locais, né? Tenta, mas não consegue criar pilares de um projeto de transformação. Quando chega, e a gente é meio messiânico às vezes, para nós ganhar o governo federal passou quase a ser uma... Era assim, era a nossa meta. Tinha que, então, perdemos uma, perdemos duas, perdemos três, ganhamos a quarta. E, então, claro, era importantíssimo, mas eu acho que ficou essa coisa do construção dessas bases para estar lá. Então, ganhamos o governo... Bom, se a gente tem uma discussão hoje, que talvez se nós tivéssemos ganho o governo em 89, Collor. Nós, quando a gente perdeu a primeira vez, em 89, eu acho que é o momento que muitos dizem nós não estávamos preparados para governar, mas eu pergunto, será que quando a gente não está com aquela capacidade e a utopia de fazer um projeto, será que a gente não teria tido essa condição? Quando a gente ganha em 2002, nós estamos calejados em todo esse processo. Não que não foi um momento de grande momento, mas a gente já passou por um desgaste muito grande e a gente viu como foi todo esse processo. Queria levantar um ponto, se eu tiver muito desconfuso, você vai me chamar a atenção, Thomas. Mas eu queria chamar um ponto, uma atenção. Quando nós chegamos ao governo federal, não só a questão dos movimentos, mas as questões internas do partido. Quando a gente começa esse processo inicial, que eu disse, onde a gente não está claro qual é o nosso projeto de socialismo, as disputas nossas eram acirradíssimas, mas éramos em torno de propostas, de utopias. A gente quase se batia em plenário, em discussões acirradas do partido. Aos poucos, a gente começa a transformar essa disputa numa disputa interna de cargos, mas não só de cargos, de projetos de tendências internas do partido. Se a gente pegar o governo Luiz Erundina, que foi o primeiro que eu tive relação direta, o primeiro ano só do primeiro governo da Luiza, eu não sei se está sendo gravado, né? Mas tudo bem. A disputa interna dentro do governo foi tão grave que tinha a concepção de tendências, e agora não vou dizer exatamente, de que se o governo Luiza, que era de uma tendência, ou que estava composto mais por uma tendência, se fortalecesse, não era bom, porque essa tendência tinha um projeto de sociedade que era contrário a outras tendências. Então, começa uma luta interna, inclusive de forma desleal internamente do partido. E foi uma coisa que tivemos que superar. E isso é um desgaste interno partidário. Então, chegar em 2002, nós já passamos por muito. Talvez é normal, é isso mesmo. Mas o que eu quero dizer é que foi um processo duro chegar em 2002, quando ganha-se as eleições. Em 2002, quando o Lula faz o seu discurso, eu me lembro que o discurso de posse dele, quer dizer, no 1º de janeiro, acho que foi no 1º de janeiro, nós estávamos em Brasília, né? O Thomas estava com seus bebezinhos, né? Que nasceram junto com os três bebês do Thomas. E novamente eu me emocionei. Eu estava na fala do Lula. Eu estava sentindo falta de novamente sentir como pessoa dentro daquele partido. E o Lula fala, se vocês lerem ou ouvirem o discurso dele, desse potencial que ele tinha nas mãos enquanto país, enquanto projeto, daqueles que ele estava ali não como pessoa, mas como resultado de uma luta, de um processo de companheiros que tinham morrido, dado a vida, dado a sua juventude para estar ali. E ele fala, de fato, de uma forma muito forte. E, neste momento, eu pensei muito nas minhas companheiras da ocupação de terra que eu vivia, que, infelizmente, duas tinham morrido, que eram pessoas que sonhavam com aquele momento ali. Eram companheiras que, se estivessem ali, estavam nas lágrimas. Então, você viver aquele momento, ganhar as eleições de 2002 foi um momento de retomada do projeto, de pensar, é possível ainda esse projeto, com todas as nossas brigas internas, com todas as nossas questões internas, com todos os nossos problemas, dificuldades que a gente teve no processo das cidades. Eu entro no governo em 2003, logo no início, no segundo mês de governo, com esse espírito. E eu acho que é muito importante a gente dizer que eram centenas de companheiros como eu que estavam retomando aquela utopia, que trabalharam como formiguinhas dentro desse governo, trabalharam a dia e noite e dia nesse projeto e retomando essa crença desse projeto. Então, ganhar as eleições, mesmo todos, foi um momento de grande importância para todos nós. Entramos no governo e a gente percebeu que a máquina gigantesca que era aquele governo, ela não era só uma máquina complexa de se entender. Era uma máquina construída com uma visão de sociedade. Você tinha legislação, sistema, estrutura que estava voltado para um projeto, que era um projeto que não era o nosso. Não era o nosso projeto. Então, o dia a dia dentro dessa máquina, eu acho que deveria ser uma hora discutido com mais calma tudo, como é que foi esses anos dentro da máquina de governo. Porque é fundamental, não era desde você descer para o porteiro e falar, a pessoa que está de chinelo de dedo pode entrar no ministério, a brigar com a consultoria jurídica do ministério para dizer para a consultoria jurídica, nós somos a lei. Se não está, se não tem, não tem precedência, nós temos que mudar. Você tinha que cada dia retomar. Bom, mas para mim o que eu queria colocar do governo, ganhar o governo, ter a grande liderança do nosso companheiro Lula, que trazia novamente a esperança, era um momento, eu penso, de reverter ou de retomar esse projeto. O Lula, e eu digo, o presidente, o nosso chefe Lula, tinha uma capacidade, ele tinha uma obsessão que era, eu diria, quase uma obsessão que era acabar com a miséria, acabar com a fome. E o Lula dizia, em reunião de ministério, dizia, eu não quero saber como, vocês vão ter que repensar como vai ser refeito essas questões, nós temos, isso é uma tarefa nossa. Então, cada projeto nós tínhamos que repensar ou pensar como a gente poderia definir os indicadores. Mudamos a forma de pensar os indicadores para aprovação de projetos, pensando na questão da erradicação da fome. Então, esse grande líder, que é o companheiro Lula, tinha muita clareza disso. No entanto, quer dizer, acabar com a fome, acabar com a desigualdade, nós retomamos, por exemplo, só na diretoria que eu estava, eu tive a grande condições, né, vamos dizer assim, eu tive condições de iniciar um projeto de regularização de em torno de 50 mil pessoas no norte do Brasil que moravam nas várzeas, os varzanteiros, a regularização fundiária dessas áreas, acesso a crédito. Quer dizer, o governo avançava nas questões sociais e na transformação, mas não conseguia, ou nós não conseguíamos, discutir, por exemplo, a reforma política. E eu digo nós como PT, o governo continuava tentando fazer. Nós como partido, dentro do governo, a gente, é até engraçado, eu até estava comentando, a experiência de estar no governo foi grandiosa, eu agradeço por essa grande experiência de vida, um aprendizado impressionante. E, ao mesmo tempo, você não é mais militante. Você deixou de ser militante, você tem chefe. O ministro é seu chefe e você recebe ordens. E eu, como diretor, ou depois como assessor especial, dava ordens também, porque não tem essa. Você deixou de ser. Ali é outra estrutura, é outro mundo. Você tem que responder a cada dia, né? Então, a ferramenta que poderia ter nos dado a sustentação enquanto militância era o Partido dos Trabalhadores. Não o governo, eu digo como militante. E nós não conseguimos, o Partido dos Trabalhadores entrou numa guerra impressionante por cargos. Era a distribuição de cargo dentro de cada secretaria, de cada local do governo, era milimetricamente discutida. Era uma guerra. Eu participava de reunião do partido, que eu parei de participar muitas vezes, porque não era para discutir se nós íamos conseguir fazer a reforma tributária, a reforma política, era para discutir como que a gente ia conseguir fazer as distribuições. Era uma guerra. Então, enquanto a gente estava ali, num governo, desesperadamente pensando, no partido não conseguia ser a ferramenta para nós de retaguarda, de nos fazermos pensar e internamente como projeto de transformação, o mínimo dar um rumo, a gente foi. Em 2005, quando estoura, acho que é 2005, estoura o Mensalão, foi um momento. É interessante porque, às vezes, eu faço uma comparação comigo mesmo, que parece que, até então, eu estava meio como um avestruz que bota a cabeça na areia e fala, toca o pau, vamos trabalhar. Esse governo tem que dar resultado e vamos ver as regularizações, vamos ver os ribeirinhos, vamos ver isso, vamos ver aquilo, e não tem espaço, mas nós vamos conseguir, nós vamos transformar por dentro. Mas quando estouraram o Mensalão, eu pessoalmente fiquei 3 dias de cama, sem conseguir levantar, assim. E teve vários companheiros que fisicamente até adoeceram, não foi só, foi um choque tão grande, porque nós tivemos que tirar a cabeça de dentro da areia, não adiantava mais só fazer, tocar as questões sociais, não adiantava mais só fazer abrigo interno. Nós tínhamos... O que está acontecendo aqui? O que aconteceu com o nosso partido? As negociações começaram a fazer os acordos com o baixo clero da Câmara. E eu, por exemplo, nesse momento estava no Ministério das Cidades. E a gente entregou o Ministério das Cidades, que era um ministério nosso, construído pelos movimentos. Nós é que definimos como esse ministério ia ser estruturado. Os movimentos sociais discutiram, os movimentos de moradia discutiram, os movimentos que estavam nas articulações discutiram e definiram a estrutura desse ministério. E queríamos o ministro Olívio Dutra nesse ministério. Ele era o nosso representante nesse ministério. E a saída do Olívio, da forma que foi feito, numa negociata, foi muito duro para nós militantes dentro do partido, dentro do governo. Então, o grande choque do Mensalão, ele, eu acho, eu não sei se é para mim pessoalmente, é um momento de perceber que alguma coisa mais. Só que a gente não conseguia perceber, não dava mais para ficar daquilo. Como que a gente faria? Construir um novo, uma estrutura paralela ao partido? conseguiria, dentro do partido, manter uma discussão. O partido cada vez se fechava num núcleo duro e a gente, dentro do governo, sem espaço para discutir. A gente não queria mais aquilo, ao mesmo tempo não sabia, já nessa época, a gente não sabia que caminho a gente tinha que tomar. Já não sabia. Né? Então, acho que esse momento do mensalão. E eu, sinceramente, ainda, e digo ainda, e defendo, porque erramos, atuamos via Caixa 2, mas vamos pensar o que é o erro nessa questão, mas eu fui e ainda iria defender o companheiro José Dirceu. Fui para a Câmara dos Deputados com bandeira na mão defender o companheiro José Dirceu e achei que o governo não defendeu aquele companheiro que atuou em nome do partido, então atuou em nome do governo, cometeu erros, cometeu em nome e em nome de um grupo. É meio... vai-se os anéis e ficam os dedos, né? Assim, vai-se os dedos e ficam os anéis. Então, eu acho que ali, neste momento, é que se... O câncer tem uma... Ele vai se espalhando, né? Ele começa, acho que o câncer da corrupção, o câncer da governabilidade, de pensar apenas na governabilidade, o câncer do afastamento é ali. E ele vai se espalhando. Thomas, dessa parte, você quer retomar alguma coisa antes da gente chegar ao hoje?
Não, uma coisa que você... Mas falamos um pouco sobre isso, né?
Uhum.
Quando entra, talvez, essa questão da governabilidade no centro das preocupações, pode ser que nesse momento também se perde um pouco a perspectiva de transformação.
Sim.
Antes discutimos um pouco na viagem, etc. Né? Como você vê isso, essa questão de, obviamente, tem que fazer acordos. Todo mundo sabe que o governo era um governo do PT, um governo de coalizão. Faz necessário fazer acordos, né, compromissos, etc. Né? Mas, no outro lado, né, se você perde a perspectiva de transformação, onde está o sentido dos acordos, etc. Né? Então, isso acho que isso é uma questão central a gente discutir. Né? Talvez você possa retomar um pouco essa perspectiva de debate. Né?
Eu acho que...
E quem sabe falar diretamente se os fins justificam os meios. A gente tem que definir que foi uma tomada de decisão, né? E que tem que haver uma reforma do sistema social.
Sim.
Que ocorreu. E os meios foi, em grande parte, o mensalão. Temos que dizer que sem ele não teríamos levado essa bancada a definir programas como a Bolsa Família, entre outras. Ou não?
Então, hoje é muito difícil a gente afirmar qualquer coisa em termos de o que poderia, né, ser. Porque eu queria colocar assim, porque eu me sinto totalmente parte disso. Não tenho nenhum momento assim, de dizer eles fizeram, eles, nós. Eu digo nós fizemos. Eu sou parte desse... Nenhum momento, e eu fui exonerada do governo quando eu estava no Ministério do Planejamento por denunciar, por fazer denúncia a esse tipo de... Na realidade, o que começou dentro do governo era muito... Era assim, o trato com a coisa pública, para mim e para muitos companheiros, era extremamente sério. Você começa onde você abre, passa um boi e passa boiada, não tem essa história, né? Onde passa um boi e passa boiada. Você começa a usar o carro oficial para uma coisa pessoal, você começa a usar... Então, são pequenas coisas que foram, né? Que não chega perto, claro, de uma coisa do mensalão. Mas... Quando eu fui exonerada do governo, eu falei, eu digo, e eu falei, eu vou pegar a minha exoneração e vou colocar num quadro, e é um quadro de honra para mim, porque foi por uma questão ética. Então, assim como eu, vários companheiros, né, do governo denunciaram internamente, fizemos discussão e denunciamos, porque eu não acho que os fins justificam os meios, não, de forma nenhuma. Fui exonerada e depois me retomaram já na presidência para o governo. E seria exonerada novamente, porque eu não acho que o fim justifica o meio. Tanto é que é o resultado que nós temos hoje aí.
Houve a erradicação da pobreza, quem sabe, não. De 32 milhões de habitantes de brasileiros. Aí, o que ele comentou no começo, queremos a erradicação radical do povo pobre brasileiro.
É isso mesmo. E muito mais. Não foi só a pobreza do povo comer, não. Eu acho que o governo Lula tem resultados impressionantes em vários setores. É um governo que eu tenho maior honra e defendo, sem nenhum medo de defender esse governo. Na área da educação, né? De acesso à educação. Porque o acesso à educação é algo de uma importância no processo de transformação. E o Lula tinha isso muito claro, e o governo tinha isso claro. Então, acesso à educação, a questão da erradicação da fome, a questão da regularização de milhares e milhares de milhares de famílias que tiveram acesso a crédito. Então, é um governo que, de fato, teve resultados muito importantes. Porém, é isso. Se a gente pegar o dia de hoje, rapidamente essas conquistas estão se esvaindo, tanto na área econômica, né, como na questão, e eu diria, do projeto político. Então, a gente não dá para dizer que os fins justificam o meio de jeito nenhum, porque o resultado está aí. Né? O resultado está aí. Eu acho que faz parte desse processo. E depois que eu entrei no governo, assim, antes de estar no governo, eu já não estava em tendência nenhuma do partido, eu era considerada uma das independentes. E eu tinha uma discussão com várias tendências do partido. E, às vezes, o pessoal tinha as tendências minoritárias no partido, tinha quase que uma choradeira de dizer que a corrente majoritária é que é culpada do projeto que está aí, do processo que está aí. Né? Gente, por que não construímos paralelo? Por que as correntes, as tendências do partido não conseguiram, nas suas, porque várias cidades foram governadas por tendências de esquerda, ou dentro do próprio governo, por que se mantiver? Então, não dá para a gente dizer eles, nós. E aí estão todas as correntes políticas, as majoritárias. Então, não justifica. E eu acho que nós perdemos o fio da meada no sentido da construção de um projeto. Né? Eu acho que a gente ficou... Isso aí foi fundamental, esse início aí com o Mensalão, que depois vai... Que chega nos dias de hoje, né, Thomas? Eu não sei, eu acho que é melhor a gente pegar... Porque eu acho que a situação de hoje, para vocês, está claro, né? Acho que todo mundo leu, todo mundo viu entrevista, todo mundo está dizendo... Então, eu acho que seria meio que chover no molhado ficar falando aqui do que está acontecendo hoje, né? Eu não tenho nenhuma... Só para colocar a minha posição, eu não... Sou a favor da retirada da Dilma. Eu acho que a Dilma foi eleita. Eu sou pela... Eu acho que nós... É uma questão de fortalecimento da democracia, respeito ao voto, que foram 50 milhões de votos a essa mulher. Uma mulher que não tem nenhuma denúncia contra ela. Então, só para deixar clara a minha posição, como acho que é da maioria do que estão crítico, eu não sou pela retirada, pelo impeachment, eu não sou, eu não acho que a Dilma é uma pessoa que tem qualquer envolvimento em qualquer situação, Porém, eu estou muito crítica a esse governo. E não é de agora. Não é neste momento, é do primeiro. Neste governo Dilma, a gente não consegue se identificar como partido. Quem são os ministros desse governo? Quem somos nós dentro desse governo? Então, criticar esse governo não significa que nós somos a favor do impeachment, ao contrário, né? Eu faço críticas sérias e faço crítica até antes, porque a Dilma é uma, a Dilma era da Casa Civil, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, porque era uma mulher extremamente forte, uma gestora de uma capacidade impressionante, a única, e a Dilma tem uma mania de fazer assim com os dedos em riste, era a única que botava dedo na cara de ministro, que baixava o... E ela falava, isso aqui eu não levo para o meu presidente, a Dilma falava. Volta e faz um projeto decente. Então, era uma pessoa... Era e é uma pessoa de uma capacidade impressionante. Porém, eu acho que ela já... E a indicação da Dilma para presidente já foi um processo complicado, porque eu saio do governo já nesse momento, não existe um processo de discussão interna. A Dilma foi lançada. Então, essa coisa da base... Sim, a base do partido social não tinha essa discussão sobre Dilma, quem era a pessoa. Né? Isso não justifica, mas eu digo, é um ponto. Como nós não participamos da... Mas, por favor.
Eu quis fazer uma pergunta. Pode falar-se dos meios e dos fins, mais bem como categorias morais.
É.
Eu estaria interessado em ouvir de se houve uma discussão, digamos, sobre estratégia política, se esses esquemas de corrupção era a estratégia adequada para a transformação social ou não. Houve uma discussão no PT, nos grupos de base sobre esse assunto. Nesse tipo de pensamento, que serve para os nossos fins e que não serve? E a tua posição com respeito a isso?
Ja, ja, es kann auf Deutsch. Ja.
Ich kann es auch auf Deutsch wiederholen.
Okay.
Für die Zukunft.
Ja, die Frage kann auch auf Deutsch.
Also mal kurz auf Deutsch doch.
Okay, dann sage ich es nochmal kurz. Ich habe also, sie hat von dem Mittel und Zweck und der Beziehung sozusagen zur moralischen Kategorie gesprochen.
Und ich wollte die
Frage sozusagen politisch-strategisch aufwerfen, also sowohl ihre eigene Position als auch, dass sie dazu was sagt, wie weit es in der PD eine politische Diskussion gab, was ist die angemessene Strategie für unsere politischen Ziele. Ist es die Strategie der organisierten Korruption, wie sie ja zum Teil der Fall war, oder eben nicht? Dazu wollte ich von ihr ihre persönliche Position hören und das, was innerhalb der PD diskutiert wurde in den Basisgruppen.
Okay, also nochmal kurz zum Moment hier. Ne? Du hast mich auch gebeten, nicht viel länger als eine halbe Stunde Sie reden zu lassen. Das ist schon lange vorbei. Dass wir jetzt vielleicht auch im Moment eintreten, Fragen im Dialog. Ne? Ist eine erste Vorlage gemacht worden. Paula hat längst nicht alles gesagt, was sie sagen möchte. Aber sie hat auch darum gebeten, am Anfang nicht, dass sie sagen, nicht alles in einen Vortrag zu packen, sondern sagen, dann auch irgendwann in einen Dialog zu kommen, um auch auf Fragen zu antworten, was vielleicht ein bisschen das Ganze einfacher macht, für sie zu strukturieren, als in einem Vortrag versuchen, alles irgendwie aufzugreifen. Ne? Also jetzt ist die erste Frage gestellt worden und ihr könnt euch auch weiter überlegen, ne, wie ihr in diesen Dialog eintreten könnt und bitte um Beteiligung. Aber jetzt erstmal möchtest du vielleicht auf die erste Frage antworten.
Não teve, eu acho que essa, como esse meio, vamos dizer assim, não foi uma decisão partidária. Não foi de forma nenhuma. E não foi nem discutida, não foi nem aventada como possibilidade nas bases. Isso foi... E para mim, e eu acho que para a maioria dos companheiros que estão na mesma posição que eu estou, é um erro gravíssimo, né, dentro do processo. E um, um desvio muito grave de um processo político que teve consequências e está tendo consequências graves. Eu estava conversando com o Thomas que eu venho de uma família petista. Estou em torno de companheiros petistas. E a raiva que se desenvolve contra o partido neste momento chega a ser pessoal, é raiva, não é mais assim.
É um ódio
que não é só da direita. Porque a gente tem que diferenciar. Uma coisa são os extrema-direita que foram para a rua ou que pediram para a volta da ditadura, que contra os direitos das empregadas domésticas. Quer dizer, isso aí a gente não pode nem olhar para isso. Mas tem uma revolta daqueles que acreditaram nesse projeto, que não querem o retorno da ditadura, que não querem o impeachment, mas também não estão conseguindo nem falar o nome do Partido dos Trabalhadores. Se transformou em algo pessoal já, porque é como uma traição aos nossos princípios. Um primo meu fez uma faixa grande, porque eu discutindo com ele, assim, sabe, falando, ele falou, Paula, o Partido dos Trabalhadores nos traiu, que o PSDB é corrupto. Eu sei disso e não votaria no PSDB porque é corrupto, porque se envolveu. Que o PMDB é corrupto, não tem novidade. Olha a bandidagem que está aí, quem é esse Cunha, são bandidos que estão aí. Isso eu sei. Então, a gente não precisa ficar entre nós, companheiros, ou entre vocês aqui, que não precisamos falar isso. Nós sabemos que são bandidos, que são corruptos, que estão envolvidos. Mas o Partido dos Trabalhadores se envolver dessa forma, você está tirando pilares de um projeto. Então, eu pessoalmente não tenho a menor dúvida de que foi um erro histórico, um erro gravíssimo, né? Então, você vê hoje nas manifestações pela democracia, mas não pelo Partido Semelhante. E nós estamos numa situação, neste momento, que é não queremos impeachment e está se tentando negociar o não impeachment. Mas o que vai ser desse governo Dilma, da forma que está sendo negociado? Porque o que está sendo negociado é com o baixo clero da Câmara, que é com aquele pior que nós temos, o acordo está sendo feito. Então, como é que a gente vai governar 2 anos ainda? Olha a situação que nós nos encontramos. E isso tem a ver com esse passado que veio. É a coisa que foi se consolidando essa prática. Então, nós nos encontramos numa situação de que não queremos impeachment, não sabemos como fazer se não tiver impeachment, como vamos governar de fato.
Kann ich noch mal eine Frage stellen, um das etwas besser verstehen, noch mal, was eigentlich passiert ist. 2010 endet die zweite Regierungszeit von Lula. Und Lula geht aus der Regierung mit einem ganz hohen Zustimmungswert. Also Lula wird gewählt zum Präsidenten, Lula wird wiedergewählt. Lula schafft es, Dilma als seine Nachfolgerin, sag ich mal, als Fortführerin des Projektes zu wählen. Eine Sache. Nie passiert in der brasilianischen Geschichte das in der Art. Ne? 12 Jahre dieselbe Partei stellt den Präsidenten. Ne? Nicht nur die Wiederwahl, sondern auch die Wahl der Nachfolgerin. Ich habe damals immer meine Präsentation angefangen mit einem Bild, wo Lula und Dilma sich praktisch küssen. Und Lula sagt, o Brasil vive um momento mágico. Brasil lebt einen magischen Moment. Und wir hatten dann diese ganzen Geschichten mit den Erfolgszahlen, die Leute, die aus der Miseria kommen. 2011 beginnt Dilma ihre Regierungszeit mit einem Versuch, einige Minister zu entlassen. Es wurde sozusagen als auch ein Versuch einer Limpeza gezeichnet, also auch korrupte Minister loszuwerden. Sie beginnt mit einer unglaublich hohen Zustimmung bei der Bevölkerung. Noch 2012 sind ihre Werte liegen über denen von Lula, was die Zustimmung geht. Und ab 2013 passiert irgendwas. Es geht absolut bergab. Es geht ganz schnell runter. Wir haben 2013 die großen Proteste auf der Straße, ne, rund um den Confederations Cup. Und dann noch 2014 die zugespitzte Situation, wo Dilma nur knapp die Wahl gewinnt. Was passiert 2012, 2013, dass die Lage sich so wendet? Ist es die wirtschaftliche Situation, die auch noch nicht so schlecht war in dem Jahr? Ist es die ersten Korruptionsskandale rund um Petrobras, die hochkommen? Oder ist es ein Escotamento, also eine Erschöpfung der Erfolge der Regierung? Wie siehst du das? Was passiert da 2011, 12, 13, dass das plötzlich so sich ändert? Weil das Mensalão war ja viel vorher schon. Ne?
Eu acho que durante o Mensalão nós estávamos vivendo um momento que a economia estava bem, que estava tendo acesso, as pessoas estavam tendo acesso a bens. O Frei Beto fala isso, que o governo Lula foi um governo que deu às pessoas o acesso a produtos, a comer, a beber, a ter acesso à televisão, à geladeira, mas não conseguiu fazer transformações. Mas eu acho que um fator é a questão econômica, porque enquanto economicamente a população está bem, a gente ainda vai suportando. Por exemplo, ver o Lula com o Maluf é um choque. O Lula com o Maluf é um negócio assim, espantoso, né? Para nós paulistas, então, quer dizer, para o Brasil, mas para nós paulistas, o Maluf nos a rota do Maluf era que nos espancava e matava na periferia. Eu apanhei muito da rota do Maluf. Aí, de repente, eu vejo meu companheiro Lula. Então, mas para a população, ainda era um momento de que a questão econômica ainda se sustentava. Isso eu acho que é uma coisa. E eu acho, então, eu acho que a questão econômica é um fator, que quando a economia cai, o povo já não quer saber mais dessa história. E a questão do ódio, eu queria só voltar na questão do ódio. Quando o Lula foi eleito, a gente viajava muito, muito, porque era cidade para cidade, então pegava avião direto, tinha dia que não sabia nem para onde estava viajando, de tanto que a gente estava. E era muito claro o ódio que se tinha contra o Lula da classe alta brasileira, das elites brasileiras. Se tinha um nojo do Lula. Era comum se sentar num avião, no banco, e a pessoa vai comentar assim, com você, porque você está num avião, você é classe alta, né? Imaginava uma pessoa. E faz comentário, assim, sabe? Esse nojento desse metalúrgico agora como presidente. Quem é que suporta uma coisa dessa? Né? Então, esse ódio já existia contra o Lula pela elite. Mas eles tiveram que engolir o Lula. Porque o Brasil estava dando saltos, não tinha a população. Aí, de repente, era uma serpente que estava, era o ovo da serpente que estava ali. Né? De repente, a economia desanda, de repente, a situação desanda, e esse ódio retoma e abre, e ele tem como se manifestar publicamente. Por quê? Não só a questão econômica, porque ficou muito mais claro toda a sujeira que estava envolvida, várias pessoas que estavam, porque uma coisa não é só o PT, porque assim, era a base do governo. O povo não quer saber se for o PT, se for o PMDB, se for o PP, PR, P, não sei o quê, tem um monte de P na base do governo, que estavam envolvidos num monte de coisa, mas era a nossa base do governo que estava envolvida. E a gente abriu o flanco para que esse ódio retomasse, que já estava lá, como brasa embaixo da cinza, que só faz assim e a brasa aparece novamente. Então, esse ódio que reaparece agora, ele já existia, que é um ódio de classe. É um ódio de classe. O pessoal tem, não é uma coisa boba, assim, não. Que ganha expressão em outros setores da classe média, que também não necessariamente ódio de classe, mas ela se expressa por aí.
Da pequena burguesia, also von nicht nur normal weiß, das ist nicht die Elite gegen
Müller,
auch die neue Konsumisten in dem
Exatamente.
Fall, auch die sogenannte kleine Bourgeoisie geworden ist, die auch von unten gekommen sind und auch diese Hass gegen Lula entwickelt. Also ich habe bei meiner Schwester das erlebt, die tatsächlich so, wenn ich zu essen mal hat den Kühlschrank und ein Auto und dann entwickelt sie innerhalb von 6-7 Jahren diesen Hass, diese Odio, ne? Also gegen Lula, der jetzt unsere Errungenschaft eben wegnimmt. Also innerhalb der eigenen Früchte des Systems.
Und dann hat Peter auch noch eine Frage stellen oder einen Beitrag.
Ja, der Versuch einer Interpretation, aber es schickt vorweg, dass ich ein sehr ferner Beobachter bin. Eine Frage über ich, weil wir zusammen arbeiten, haben wir auch über den Aspekt schon ein bisschen diskutiert immer wieder. Ich fasse das jetzt mal in etwas provokative Hebe. Man könnte vielleicht auch sagen, dass die Situation, die man jetzt hat, eigentlich ein Riesenerfolg der PT ist. Warum? Also es gibt eine Geschichte der Rolle von Diskussionen über Korruption in Systemtransformationsprozessen. Also wenn sich ein politisches System ändert, spielt dabei anscheinend der Diskurs über Korruption und das, was korrupt ist, eine relativ große Rolle. Also zumindest poppt das dann da immer auf. Meine Wahrnehmung oder meine Interpretation ist jetzt ungefähr folgende. Die PT hat, du hast das auch über Messer Lau angesprochen, du hast die Bemühungen von Dilma angesprochen, 2011 Minister zu entlassen. Das sind eigentlich alles Hinweise darauf, dass die PT es geschafft hat, ein System, das man, also so ein mikropolitisches System, wie man Posten aushandelt, wie man Ressourcen verteilt, die immer unterhalb des, also die immer eine Rolle spielen in dem politischen System. Es wird immer ausgehandelt. Die Normen, die da drinnen gelten, in Frage zu stellen. Also meiner Ansicht nach ist da einfach was in Bewegung gekommen, bei dem darüber verhandelt wird, was noch legitim ist und was nicht mehr legitim ist. Und was nicht legitim ist, ist korrupt. Also meine Wahrnehmung ist und Interpretation ist, dass es einfach eine große Diskussion darüber zustande gekommen, und zwar nicht nur in der politischen Elite, sondern auch in der Gesellschaft, darüber, was noch legitim ist. Und da die PT ja nicht eine Revolution gemacht hat, das hast du ja auch beschrieben am Anfang, die Diskussion, können wir überhaupt in das System reingehen, ja? Was passiert mit uns, wenn wir uns auf das System einlassen, hat natürlich zur Folge, dass die PT das Spiel zum Teil mitmachen musste. Also man kann sich das gar nicht anders vorstellen. Der Salon ist für mich ein Beispiel dafür, dass man das Spiel mitmachen musste. Und gleichzeitig hat man das Spiel in Frage gestellt, indem man entsprechende Gesetze erlässt, indem man dann Minister entlässt und so weiter. Und wenn ich jetzt wahrnehme, dass in der Bevölkerung teilweise die Parole ausgegeben wird, alle weg, also nicht nur PD oder die Konservativen, nicht nur Kinder oder irgendwas, sondern alle weg, dann könnte man sagen, das Ergebnis dieses Diskurses und dieser Bemühungen ist bei der Bevölkerung angekommen. Man sagt, dieses politische System können wir nicht mehr akzeptieren. Und jetzt ist für mich die spannende Frage, wie kann das die PT nutzen? Weil eigentlich müssen Sie sagen, das ist ein Erfolg von uns, dass jetzt darüber diskutiert wird. Wenn man sich jetzt auf einen Deal einlassen würde, ja, also wir bleiben in der Regierung, dann würde das für mich wahrscheinlich die Folge haben, dass man dieses Dilemma, in dem die PT da immer drin war, weil sie das Spiel mitspielen musste, dass man das weiterspielt. Und ich frage mich, ob das gefährlicher ist, ich provoziere ein bisschen, als jetzt in die Opposition zu gehen und die Konservativen das machen zu lassen und dann aus der Opposition heraus klar zu kritisieren, was hier korrupt ist oder nicht, und dann die darüber sitzen zu lassen. In der Hoffnung, dass bei der Bevölkerung in der Breite eigentlich eine andere Vorstellung davon angekommen ist, was legitim ist. Vielleicht war es ein bisschen komplizierter.
Ja. Vielleicht können wir können auch, Paula, überlegen, es können auch jemand von euch darauf antworten, aber wir sind bei dem Komplex Korruption. Na, und Peter will doch mal die These aufstellen, dass das jetzt sagen auch, dass das Ganze explodiert ist, jetzt diese Sache der Frage der Korruption, auch damit zu tun hat, dass die PT das zugelassen hat und selbst diesen Diskurs ja auch geführt hat, über eine andere, eine Ethica, eine Politica, eine andere Politik, also das auch mit befördert hat, dass sozusagen diese Korruption nicht mehr einfach so hingenommen wird. Vielleicht will jemand, also Markus, oder da, Markus hat schon öfter was gesagt, jetzt nehmen wir
erstmal hier. Ihre Beschreibung sehr gut, die Begeisterung am Anfang, die Ernüchterung der Regierungsarbeit, das ist ja was, was viele Menschen erleben. Und wichtig ist ja auch, dass zur Demokratie der Wandel dazugehört. Also Macht ist immer nur auf Zeit und 14 Jahre, könnte man sagen, ist viel Zeit. Mich würde interessieren, wie Sie das bewerten, wenn Dilma jetzt scheitert, wenn der Wechsel kommt, kann sich die PP dann in der Opposition, wie er das positiv beschreibt, sozusagen erneuern oder wird sie dann völlig untergehen? Welchen Eindruck haben Sie da?
Ja, überlege nochmal, ihr könnt noch andere was zusagen, Dieter, weil ich jetzt...
Also ich kann das, die Beschreibung von 2002, 2003 kann ich natürlich total nachvollziehen. Ne? Lula war ja auch unser Präsident. Wir haben das ja hier mitverfolgt, ne, seit, also ich seit den 80er Jahren und andere auch. Und das war diese Jubelfreude einfach, ne, als er Präsident wurde. Aber es war ja von Anfang an ambivalentes Projekt. Das konnte man auch verstehen, da wurde die guten, sozusagen die positiven Seiten ja vor allem dargestellt. Aber ich musste 2003 diesen Plan Do Açao lesen. Passieren da was auch. Passieren mal so, diesen ersten 5-Jahres-Plan, ich musste das lesen über Amazonien. Ne? Und da waren genau diese Großprojekte der Militärstellen. Ne? Das waren die, die sozusagen 20 Jahre seit dem, oder 15 Jahre seit dem Sturz dann verhindert wurden. Ne? Und plötzlich sind diese Projekte da, die wurden dann ja auch alle realisiert und andere Projekte auch. Also hast du vielleicht irgendwie erwähnt, so dass wir von Anfang an diese Ambivalenz hatten. Man traute sich ja das gar nicht auszusprechen hier. Also sozusagen, man las das sozusagen, wir wollten Großprojekte, also die Staudämme, du hast ja gar nicht alles erwähnt, IRSA-Projekt und sowas, das tauchte da ja irgendwie gewisserweise alles schon auf. In diesem ersten Plan, ne, ein halbes Jahr nach der Regierungsübernahme, und man sagte das immer mit diesem Ja-Aber, ne? Also irgendwie Kompromisse machen. Und da waren ja auch die ganzen vielen positiven Projekte, die du genannt hast. Ne? Der Hunger ist verschwunden, haben wir gar nicht hochgenommen. Anderes, vieles toller auch. Aber von Anfang an so auch katastrophale Projekte. Ne? Das sind doch einfach nur Katastrophen, die abholzen, die sind weitergegangen, so ja ausgebaut und so weiter. Ne? Da kann man ganz viel aufzählen. Also die Widersprüche waren ja von Anfang an eigentlich gravierend. Wir haben sie immer sozusagen klein geredet oder versucht, damit umzugehen. Zunehmend kritischer sind wir hier zumindest in Deutschland geworden damit. Das ist auf dem runden Tisch eigentlich auch immer klar geworden bei den verschiedenen Themen, dass da ganz viel zu kritisieren ist an der PT. Und seit 2013 fragen wir uns eigentlich immer noch das Problem der PT. Ja, wir haben sozusagen seit 3 Jahren, haben wir eigentlich, oder seit der Wiederwahl von Dilma, haben wir eigentlich keine positiven Nachrichten mehr aus welchen. Aber was ist eigentlich noch das Projekt der PT? Das ist uns gar nicht mehr so richtig klar. Ich denke.
Gut, jetzt lassen wir erstmal ein bisschen einfach zu, dass ja. Ein paar, es geht ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, das ist okay so im Augenblick nochmal. Okay,
Igor. Vielleicht anknüpfen an dem, was Dieter sagte, schon ab 1999 zeichnet sich einfach ab, dass die Inhalte, also dass die Inhalte der PT nach und nein verbessert wurden. Im Nachhinein irgendwie einer gewissen Glaubwürdigkeit. Du weißt vielleicht besser Bescheid als ich. Um wählbar zu werden, musste Lula sein Image als Agitator, als jemand, der irgendwie für die Kapitalangst, also angsteinflößend ist, der muss erstmal dieses Image verlieren, um erstmal wählbar zu werden. Da fügen ja gewisse Bündnisse ein. Mit Leuten wie José de Alencar hat er seinen Vize geholt, einer der größten Industriellen Brasiliens überhaupt, innerhalb der Textilindustrie, und holte dann später Leute ins Ministerium der Fazenda, als Finanzminister, Leute, also Chicago Boys, Guido Mantegna und andere. War das halt nicht vorprogrammiert, war das nicht vorherzusehen? Wieso kann ich das erstaunen, denn war das überhaupt nicht nachvollziehen? Denn schon von Anfang an war ja klar, dass die PT, um an die Regierung, also auf föderaler Ebene zu kommen, dass sie gewisse Kompromisse machen müsste. Und wurde das überhaupt debattiert, wurde das thematisiert in der Basis?
So, wir machen mal weiter. Ihr beide habt euch auch gemeldet.
Ja, mal ein bisschen. Ich war jetzt in Brasilien und das war immer ich bin nicht so gut bei Nummern. Und ich bin immer stecken geblieben in der Diskussion, weil so immer mit den ganzen Kuschines da, ja, wie der Petrobras, die PT hat so viel geklaut. Und das war so eine Rennen, wer hat mehr geklaut? Ich konnte das praktisch nicht darüber sprechen, weil ich nicht wusste, wie viel vor dem Lula geklaut wurde. Und ich wusste nicht, wie viel die ganze Missalau und die ganze Petrobras in der Zeit von der Lula geklaut wurde. Und ich spüre für Leute, die vielleicht nicht so viel sind bei der Politik, diese Impasse, diese ich komme so an die Wand und ich weiß nicht weiter, so sind das diese Diskussionen, dass nie ging es Brasilien so schlecht, nie wurde so viel geklaut. Ich bin der Meinung, es wurde nicht so viel aufgedeckt, aber vorher wurde so viel geklaut. Und dann kommt diese Geschichte jetzt, weil sich jetzt bei diese BBB, ne, den Bibel, Baller und
Bibelbauer
und im Moment, die Dilma ist da und das bisschen, was ich verfolge, es werden schon so viele Gesetze rückgängig gemacht. Also die ganze Recht von den Arbeitern und diese Desalisation und diese ganze Mist, es war nicht mal nötig, dass die Dilma fällt, diese ganze Sache fallen jetzt. Und ich denke, es ist schlecht jetzt mit der Dilma, aber ohne die PT wird einfach diese Rückfall bei dem Recht der Lage unheimlich schnell gehen, weil jetzt mit der Dilma läuft und so. Es wird so viel schlechter jetzt wieder. Und was mich am meisten ärgert, dass ich von diesen Leuten höre, die einfach Arbeiter sind und gegen die Dilma sind. Und ich stehe da und sage, ihr Vollidioten, ich gehe wieder nach Deutschland, ich habe meine warme Decke und ihr blöde Leute Stino, die immer für die Paulistas gearbeitet habt. Ihr habt wieder von Kuschkühlen und ihr werdet dann wieder von wie heißt diese Gemüse da, diese von den Kuchen da mitessen, Pauma. Ihr werdet von Pauma und Hunger haben. Aber die Leute stehen da und sagen, ich hasse die Dschuma. Mir kann schlecht gehen, aber es will, dass ich bei dir wegfühle. Das ist, dann stehst du da und weiß nicht, was so weiter sein soll.
Nö, da wollte auch noch was sagen. Dann versuchen wir mal ein bisschen wieder.
Viele Petistas warten auf unser Präsident Lula 2018. Ich spüre schon von meiner Familie zum Beispiel, dass unsere die Petistas sind und sagen, unser Präsident kommt zurück 2018. Und jetzt natürlich, wir haben wir diese dabei waren von Anfang an diese PT, wir haben viele Kritik natürlich, ich denke genauso wie du. Pediu uma versão das elegiram água escancicladas e etc. Um golpe este. O devia cantar que não feste, mas passei, vas passei can, vem sem pitma, está, also, genau, can jogar Eduardo Cunha as vertreta, as presidente com Brasília, sabe, as ist total verrückt. Und ich frage mich, wenn ich lese so Kommentar, die Leute sagen, Dilma muss raus. 90% sind gegen Dilma. Ich frage mich, Gott, komme ich aus Brasilien? Welche das sind die Brasilianer, die 90%, das kann ich fast nicht glauben, sind total verrückt, was im Moment in Brasilien passiert. Und das kann ser klar, dass die Elite, de wenige Familien in Brasilien, die viele Geld haben, und das Betzal für diese ganze Geschichte von Dilma, das ist ganz klar. Und jetzt, weil du da bist, meine Frage, die Leute, die wollen jetzt den Impeachment, ich spreche nicht über diese Golpe, was ist das? Ich kann fast nicht glauben, es ist wie ein Traum, weißt du? Natürlich bist du noch schlimmer, wenn Dilma jetzt rauskommt.
Nee, jetzt dann kommen wir mal zurück. Ich versuche ein bisschen. Nein, Markus, du bist da erst dran. Ne? Es sind jetzt verschiedene Aspekte aufgeworfen worden. Ne? Und ich weiß nicht genau, worauf du vielleicht auch nochmal eingehen möchtest, ne, und so. Ne? Also einer ist der ganze Komplex nochmal Korruption. Angesprochen und wie eigentlich die Stellenwert dieser ganzen Geschichte dabei. Ne? Ist das jetzt sozusagen, führt das vielleicht zu einer Erneuerung von Politikern daraus, was Positives noch über eine ganz schwierige Phase entstehen? Oder geht das, zieht das jetzt die PT auch endgültig runter, weil sie sozusagen so stark involviert ist? Warum ist eigentlich die Korruption so hochgekommen in der letzten Zeit? Warum ist das, gab es so viele Ermittlungen? Wir wissen alle, dass die Justiz einseitig ermittelt. Das ist völlig klar. Da sind wir uns hier alle im Raum einig. Ne? Gleichzeitig hat sie Sachen aufgedeckt, die auch unleugbar sind. Ich meine, Odebrecht hat jetzt schon über 1 Milliarde zurückgezahlt an die Baufirmen an Korruptionsgeldern. Also das ist ja, das sind Zugeständnisse, das sind erwiesene Geschichten, ne? Die sogar zurückgezahlt worden sind an die Staatskasse. Die haben sehr viel Geld zurückbekommen. Das ist ja jetzt nicht um irgendwelche Spekulationen und Korruption, sondern ganz große und reale Geldsummen, ne? Die aufgedeckt worden sind. Also welche Rolle spielt das Ganze? Ne? Meine, viele Petister sagen immer als Rechtfertigung, bei uns ist der Satz der Korruption, der irgendwie abgeflossen ist an Parallelkassen von 30% auf 10% gesunken. Na, im Grunde genommen, aber das Problem ist nur, dass das jetzt irgendwie aufgedeckt worden ist. Ne? Ich habe da selbst also sehr die genauen Zahlen von deinem Ex-Mann gehört, von Carlos. Ne? Auch erwähnt wurde, ist er schwört, ne, auch als Mensch, der die ganze Zeit in der Regierung gearbeitet hat, ja, alles läuft weiterhin mit den Baufirmen, aber es wird weniger gezahlt als vorher. Ne? Aber nützt das irgendwas? Ne? Was wozu führt das Ganze? Die zweite, was jetzt Nilda zuletzt gesagt hat, ja, wie kann man das verstehen? Wie kann man diese Ablehnung der Regierung verstehen? Ist die real? Da muss man, glaube ich, noch mal eine Sache sagen. Dilma ist gewählt worden mit 50% der Stimmen. Was ist danach passiert? Also in meiner Wahrnehmung auch, ich war nach den Wahlen zweimal in Brasilien, hat es nach den Wahlen einen völligen Einbruch der Zustimmung zu Dilma gegeben. Das muss ich noch mal genauer angucken. Was ist eigentlich nach den Wahlen passiert? Warum ist dieser Einbruch so gekommen? Ich glaube, nur dann, Nils, kann man diese Situation verstehen, die heute anders ist als vor 2 Jahren nochmal. Die war schon schlecht vor 2 Jahren, ich war gespannt, aber ist heute nochmal anders. Ich glaube, das muss man auch nochmal vielleicht in den Blick behalten. Eine ganze Menge Sachen, ich habe noch nicht alle aufgegriffen, die hier gesagt worden sind. Ne?
Bem difícil, aber, ne? Bem difícil, porque é lamentável de qualquer forma a gente ter que entrar numa discussão quem rouba mais, né? Se é o PT, isso já é de uma coisa absolutamente lamentável, porque antes nós dizíamos que nós íamos para fazer um processo de transformação e acabar com a corrupção. E agora tem petista dizendo, ah, mas o PSDB roubou tanto. E daí? E eu com isso, se o PSDB roubou ou não roubou, eu sei disso. Então, isso não é argumento, gente. É um argumento absurdo. Você comparar quanto que a gente roubou e quanto que eles roubaram. Isso é um absurdo. Nós chegamos ao caos, né? Então, para mim, é uma situação surreal. Né? Não tem argumento. E petista que fala para mim, eu discuto isso na internet abertamente. Não, porque que a mídia é parcial, que a mídia iria tratar dessa forma, não tenha dúvida. Por que eles iriam... Né? Demos a chance para eles agora, deles exatamente do jeito que eles queriam. Então, não adianta vir com o argumento, nós roubamos menos. Não é verdade, não adianta, isso não é discussão que se faça, isso não é argumento. Se o PSDB roubou tanto, se o PMDB... Está dentro do pacote, já sabíamos que era assim. Agora, o problema somos nós. E nós temos que tratar isso. E aí, acho que a Alexandre, né? Você também comentou, com o tempo, você estando... Quer dizer, para chegar ao poder, você tem que fazer aliança, em princípio. E o tempo no governo também, esse desgaste. Eu não tenho resposta, mas eu me pergunto, será? Será mesmo? E eu digo porque a gente, durante anos dentro do governo, eu fiquei 8 anos, não, 7 anos no governo, uma luta insana para ter acesso, não só meu, mas de vários companheiros, de fazer essa discussão interna e não ter acesso a essa discussão. Será que se a gente não tivesse que defendeu o tempo todo a tal governabilidade e pensasse num projeto estratégico de futuro, que estaria embutido perder a eleição também, por que não? Desde que estivesse dentro de um projeto estratégico, não temos que ganhar a eleição. Né? Você ganha, se elege e já começa a pensar. Então, eu não sei, eu não tenho resposta não, mas eu fico pensando, será que é isso mesmo? Será que... Nós temos que pensar o seguinte, o Partido dos Trabalhadores era o maior partido, mas era minoria. O que era maioria dentro do parlamento era a base governo, não era o PT. Isso já é uma coisa. Então, o Partido dos Trabalhadores não era maioria. A base de governo era maioria. E era uma base já complicada, né? Uma base complicada. Que era necessário, porque quando você vai para o governo, você tem que respeitar o voto. E o povo brasileiro votou no PMDB. O povo brasileiro votou no PP. O povo brasileiro elegeu os deputados que estão lá. Então, não éramos nós, o Partido dos Trabalhadores, que dizer, vamos fazer. O povo brasileiro elegeu. E o legislativo é uma instância de governo desse país. Assim como o executivo. Então, é uma complexidade muito grande para você pensar como está dentro de um governo governando com quem foi eleito democraticamente e os bandidos que estão lá foram eleitos democraticamente. Não foi colocado por um processo de ditadura. Eles foram eleitos e foram reeleitos e reeleitos e reeleitos. Tem uns que estão lá há anos e anos e anos dentro do parlamento roubando e claro, o povo sabe. Pior é isso, o povo sabe. Vai dizer que o povo não sabe que o Maluf rouba, gente? Vai dizer que o povo não sabe que o Collor ou os nomes mais conhecidos, mas está cheio. Então, é complexo e não tem... O que para mim fica de pergunta e não como resposta é se nós não teríamos... desde daquela fase anterior, ter criado um processo de continuidade não seria um outro partido, mas a possibilidade, quer dizer, dentro do nosso próprio partido, ter um espaço real de discussão e capacitação e de formação de política, de estabelecimento de estratégia. O partido, ao contrário, ele foi se fechando, se formou o tal do núcleo duro, que a gente não tinha acesso à militância. A gente não tinha. E você tem toda a razão. Tem toda a razão quando você diz que... quando você levanta os aspectos que eu coloquei todos positivos e defendo, e defenderei sempre, mas era um governo com contradições seríssimas, em vários aspectos. Em vários aspectos. Então, são complexidades em relação a Dilma. A Dilma foi eleita com algumas bandeiras, e no meu cansaço agora estou tentando pegar as mais centrais, e em seguida ela nega tudo aquilo que ela colocou numa campanha, nas últimas eleições, né? 2013. 14. Então, não dá para... O que tem de positivo disso tudo, a única coisica que eu diria, assim, pequena, positiva, é de que o povo brasileiro não está mais aceitando, assim, olha, você me diz hoje isso, amanhã você faz de outra forma. A Dilma fala... e ganha eleição numa proposta, em seguida retoma um outro rumo. E o povo diz, que isso? Não foi assim que você foi eleita? Então, essa queda dela, sim, foi a partir, eu acho que de uma... Eu acho até que ela tinha consciência, ela e o governo dela, que tinha consciência de que não ia poder cumprir aquelas promessas de campanha. Não foi, assim, uma desilusão. De repente acordei e percebi que não dá para cumprir com as minhas promessas. Eu acho que foi complicado como foi feita a coisa. Então, eu acho que, para mim, eu acho que nesse espaço aqui, nesse espaço. O que me ajudaria muito, eu acho que ajudaria muito a nós brasileiros, a nós militantes, vocês que têm essa reflexão de muitos anos, que conseguem, porque a gente anda, quando a gente está dentro do processo, você enxerga parte dele e muitas vezes você não consegue também sair dele, porque você sair dele às vezes é pior. Por exemplo, você está dentro do governo conseguindo fazer, aí você rompe, mas você fala, não quero romper, eu quero ver se eu consigo ainda. Mas quem está fora do processo talvez consiga nos apontar. Por isso eu acho que é nos apontar rumos. O que, que nós poderíamos, e não porque para ficar julgando aquele, mas como uma continuidade. Eu, por exemplo, estou de queixo caído, boca aberta, sem rumo, sem saber para onde vamos. Onde está o nosso projeto? Essa é a busca que nós temos que ter agora. Não é só se nós vamos impedir o impeachment da Dilma ou não. Como é que a gente retoma um processo, um projeto de transformação no Brasil? Porque a desigualdade do Brasil voltou, a tesoura, a share voltou a abrir. Né? As conquistas que nós estávamos tendo, nós estamos perdendo. O movimento social antigo está desestruturado, está surgindo novos. É muito bonito ver a juventude. Eu tenho assistido muito assim, as falas dos jovens que não são petistas, fundamentalmente os não petistas, eu estou assistindo. E se vocês ouvirem, tem vários repórteres populares que fizeram entrevista durante as manifestações dos não petistas jovens, bem jovens. São as melhores falas. Os não petistas jovens que estavam nas manifestações do dia 18, que foi pela democracia, contra o impeachment. Oi? Contra o golpe, né? É muito importante dar uma olhada nesses, né, nesses novos movimentos. Porém, são movimentos muito incipientes ainda, que tem um buraco ainda aí, né, entre esse pessoal que está surgindo agora, essa juventude que está na rua, grupos de teatros, o pessoal que está indo para as ruas em São Paulo contra o roubo da merenda, que ocuparam as escolas, não sei se vocês acompanharam as ocupações de escola, crianças que ocuparam a escola, e o discurso deles é muito, muito bonito de ver, porque tem um projeto por trás, ideias por trás, não é só um auê. Porém, tem um buraco, eu diria, uma lacuna entre esse movimento novo se transformar num projeto e o momento, que é agora. O que, que a gente faz agora? Eu não tenho resposta, não. Eu estou apavorada, porque a gente está numa situação de defender contra o golpe. Não quero mais defender. Eu não quero mais. Eu tinha quase com o peso de consciência e culpa de estar o tempo todo defendendo o Partido dos Trabalhadores. Eu não quero mais defender o Partido dos Trabalhadores sem não quero defender dessa forma que fizemos. Eu não quero defender o Partido dos Trabalhadores sem ter respostas claras para algumas coisas. Eu quero voltar, sinceramente, todo o meu coração, voltar a um projeto de sociedade socialista, um projeto de reconstrução de proposta que nós tínhamos no passado. A questão é como. Por isso que eu acho, Alexandre, que não tem positivo no que fizemos. Não tem. Porque o resultado é desastroso, o que está acontecendo agora. Eu não vejo positivo nisso, não. Agora, a gente vê os processos... Por exemplo, quando eu comecei a militância, os milhares de pessoas que foram para a rua na época, também o povo, Fernando Henrique, o pessoal que era os democratas da época, olhavam para nós sem nenhuma perspectiva. Falei, são uns doidos na rua que não vai dar em nada. E nós construímos um projeto. Então, eu acho que a história, o processo histórico, ele não é linear, né? Ele dá saltos. E essa é a nossa esperança, que o processo histórico dê saltos e rápidos no Brasil. E que eu tenho muita confiança na juventude, porque fomos nós os jovens. Eu era uma criança, eu comecei a fazer militância com 13 anos. E comigo tinha um monte de meninas e meninos. Depois, com 18, a gente já estava achando que entendia do mundo, que já estava fazendo a revolução. Então, eu acredito na juventude, porque fomos nós, jovens, que fizemos as besteiras, que fizemos e que construímos um projeto. Então, eu ainda estou nessa esperança. O problema é agora, esse vácuo agora. Como esse espaço que a gente tem. Eu não tenho resposta. Né?
Com certeza, o Partido dos Trabalhadores proporcionou... Okay. Ich denke mit Sicherheit, dass Partie des Trabalhadores, die Deutsche Partei, hat einen sehr positiven Einfluss auf diese ganze junge Leute, die auf der Straße sind.
Klar.
Mit Sicherheit.
O antigo Partido dos Trabalhadores.
Genau, antigo yeah. Trabalhadores.
Yeah, genau.
An, und diese ganze hat so ermöglicht, dass die Leute so mehr denken und ja auch die konfrontieren und so weiter.
Genau.
Das ist ein Resultat. Das finde ich sehr positiv.
Ja.
Aber jetzt ist die Frage, diese ganzen junge Leute und diese ganzen Leute, die revoltiert sind, es gibt sogar, ich habe gehört, ich habe noch nicht gesehen, bei Facebook, eine revoltados und das Revoltados online, genau. Nur Hasse.
Das ist so. Ja, ja.
Schlimm. Und, aber jetzt die Frage, wenn, welche Alternative haben wir als Brasilien, wenn jetzt, wenn wir nicht warten auf eine Elektion gerettet, wenn wir nicht warten seit 2 Jahren und jetzt schon das Impeachment, das wird noch schlimmer, natürlich. Wenn wir diese ganze, wer kommt und dann die Möglichkeit für Eduardo Cunha und so weiter, das eu me questiono, genau, frage mich. Diese ganze, ich habe ja auch einen ganz jungen Mann, er hatte sehr gut, vielleicht war er nicht Petista, super gut, ich habe ein ganz kleines Video gesehen, diese ganze Argumentation mit Inhalt. Ich finde es super gut, aber jetzt ist Moment die Frage, dass die Zeit läuft und diese ganze kritisch Leute, die auf der Straße sind, wir müssen jetzt denken die Konsequenzen. Wir müssen jetzt Konsequenzen sein, denke ich. Das geht nicht. Mit Dilma, okay, wir müssen auf der Straße und ich will auch nicht sehr gut sagen, was wir wollen, aber nicht so diese Impeachment.
Nein. Ich will auch nicht. Nein.
Da sind wir uns einig, glaube ich. Markus will unbedingt was sagen jetzt.
Ja, Markus.
Also, wir machen einen Sprung jetzt. Von zero, Korruption zero. Also von dem Sprung von Hunger 0 zum eben Korruption 0. Das ist der Sprung. Ne? Weil in diesem Prozess sehe ich, dass die Diskussion über Korruption verdeckt die Fragestellung über das Entwicklungsmodell, das wir in den letzten 14 Jahren verpflichtet haben. Die Ausfuhr und so weiter, die gesamten Prozesse, die eben zum Beispiel mit Petrobras zu tun hat, die nicht nur ein Korruptionskanal ist, das finanziert Filme, finanziert Kultur, finanziert Soziales, finanziert soziale Projekte, nur als Beispiel. Ne? Also Korruption zero würde heute in Brasilien bedeuten, dass wir das System nicht verändern würden. Die Korruption zero. Deswegen also frage ich jetzt in die Runde, ob wir das System so betrachten können, dass wir die Fragestellung, die PT mal machen soll, wäre nicht eine ethische Frage, es wäre eher eine ökonomische Frage, die gestellt werden soll, damit wir raus aus dieser Struktur, die du, Peter, also zu Beginn mal so richtig eingebracht hast, wo ich sehe, ah ja, das ist nicht so, man spielt nicht. Damit man in das Spiel mal reinkommt, dass man einfach die politische Ebene ein bisschen so darunter schraubt und er auf die wirtschaftlichen Systeme dazu führt, dass eben ein Odebrecht oder ein Petrobras und so weiter mal gibt, die dazu führt, dass eben das System eben funktioniert. Ich gehe davon aus, dass das Entwicklungsmodell bei Latina weiter funktionieren würde, ungerecht, wenn Korruption seit null wäre.
Das Modell würde weiter funktionieren.
Ja.
So, okay, aber jetzt will jetzt Peter was dazu sagen. Peter, also bist gleich dran. Also Peter will da noch darauf reagieren, dann bist du dran.
Ich glaube, dass also es gibt keine Situation, wo du null Korruption hast. Also Punkt 1. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt immer Aushandlungsprozesse in politischen Systemen, die auch aus meiner Sicht notwendig sind. Ja, wir haben in Deutschland genauso Dinge, die stattfinden, wo ich persönlich sage, wenn Ämterbesetzungen in Ministerien nach parteipolitischen Kriterien ablaufen, über das dann kann man das als Korruption bezeichnen, obwohl es nicht justiziabel ist. Ja? Ich will damit nur deutlich machen, es geht immer um die Frage, was definiere ich als illegitim? Und das ändert sich über die Zeiten hinweg. Und also insofern, es gibt keine Nullkorruption. Aber ich glaube trotzdem, dass die Diskussion darüber, wie diese Aushandlungsprozesse stattfinden und was da legitim ist, entscheidend ist dafür, wie das politische System funktioniert. Und da kannst du jetzt über makroökonomische Fragen diskutieren und so weiter. Es wird letzten Endes immer auf der Ebene auch ausgehandelt. Ja, also was du beschreibst, du Tito Walsch, das würde wahrscheinlich aus meiner Sicht anders ausgehen, wenn andere Normen bei der Aushandlung politischer Entscheidungen gelten würden. Also du musst sozusagen am Rat anfangen, da wo die Politik gemacht wird, nicht jetzt über Pläne diskutieren, das sollte man anders machen, du musst es ja dann umsetzen. Und das ist doch die Geschichte von Mengsalau. Bei der Umsetzung ist die PT in die Situation gekommen, dass sie das Spiel mitspielen musste. Jetzt kannst du natürlich einen anderen Plan aushecken und sagen, wir müssen andere Entwicklungspläne haben, aber du musst es umsetzen. Und dann bist du möglicherweise in genau der Situation, in der die PT war und aus der auch meistens der Mengsalau herkommt.
Ich muss also jetzt, wir bleiben jetzt mal einen Augenblick bei diesem, jetzt will ich auch alle, die sich jetzt melden, dann auch nicht mal bei diesem Komplex Korruption bleiben, wo wir zu einer anderen Frage wechseln.
Okay.
Weil wir jetzt nochmal da dabei waren und weil der immer wieder kommt, der Komplex Korruption, wir springen hin.
Okay. Ne,
und du, wenn ich das richtig verstanden habe, Markus, ne, willst du eben eigentlich auch sagen, dass nicht die Korruption im Mittelpunkt stehen sollte, sondern das Entwicklungsmodell. Und die Bewertung dessen. Aber da ist Widerspruch da. Und die Frage ist natürlich schon, die sich stellt. Erstmal, also ich würde jetzt zwei Sachen sagen. Offensichtlich hat im Vertrauensverlust bei der Regierung spielt die Korruption eine große Rolle. Bei allen Umfragen, die man glauben kann, das ging schon 2013 los, wo Leute auf der Straße waren, ist immer als einer der ersten Gründe die Frage der Korruption dabei. Also selbst wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht für das wirtschaftliche System nicht so wichtig war, offensichtlich ist diese Frage für die Frage der Unterstützung für diese Regierung ganz zentral. Ich glaube, der Vertrauensverlust an der Regierung hat auch nicht nur mit der Frage der Korruption zu tun. Das ist natürlich ein politisch ein wichtiger Faktor. Das Zweite ist, was ich gerne mal sagen möchte kurz, dann geht es hier eine ganze Menge von Fingern, sehe ich dann, ne, ist, vielleicht im Beispiel von Petrobras, ist zumindest der Verdacht da, dass die Korruption und Misswirtschaft so massiv war, sie ein Symbol der Brasiliens, ein historisches Symbol Brasiliens, runtergewirtschaftet hat. Das ist nicht wenig. Also wenn man auch den symbolischen Wert von Petrobras nimmt. Und jetzt, also der Stolz der Finger, die Bilder von Lula mit den ölbeschmierten Fingern. Und heute ist die Petrobras da, wo sie ist. Das ist kein ganz kleiner Faktor, hat mit dem Entwicklungsmodell zu tun und mit Korruption zusammen. Also das muss man vielleicht auch nochmal sehen, auch gerade für das Imaginario, für die Narrative, was Brasilien ist, was die Zukunft ist. Ist Petrobras nicht irgendwas, das ganz Zentrales. Und das hat die PT geschafft. Vielleicht war es nicht ihre Schuld dann, aber es ist sozusagen unter der PT-Regierung runtergewirtschaftet, Petrobras. Wahrscheinlich mehr durch die Preispolitik von Dilma als durch die Korruption, aber das ist eine andere Frage. Weil durch die PT-Regierung, während der PT-Regierung. Also das, da kommt die Frage von Entwicklungsmodell und Korruption durchaus auch zusammen in den Diskussionen. Okay, jetzt habe ich entschuldigt, dass ich mich auch nicht einmischen wollte, aber glaube ich auch als Moderator darf ich das.
Gut.
Ne? Und jetzt sehe ich.
Elita, escrita muito tempo.
Du bist ganz lange dran. Ja. Ne? Du solltest zum Thema Korruption noch weiter was sagen. Ne?
Nein. Ich glaube nicht an einen Kapitalismus ohne Korruption, genauso wenig wie er an einen ökologisch verträglichen Kapitalismus glauben kann. Ja, also insofern kann man das Thema Korruption nicht von den anderen Themen trennen. Was wir ja jetzt erleben, ist ja nicht nur, dass die PT korrupt, die Spitze der PT korrupt geworden ist, sondern auch, dass ihr, ich sage es jetzt mal mit aller Verachtung, die du auch ausgedrückt hast, dass das sozialdemokratische Politik- und Entwicklungsmodell, das die PT mit einigem Erfolg so zeitweise sogar praktiziert hat, inzwischen wohl gescheitert ist oder jedenfalls zu seinem Ende gelangt. Sozialdemokratie heißt, ja, wir verbessern die Situation der Armen, sie kriegen ein paar Almosen, Sozialabgaben, vielleicht sogar ein paar Arbeitsplätze mehr, aber wir ändern nichts an den grundlegenden Machtverhältnissen, Ökonomie und Politik. Und genau das ist ja passiert und das ist an sein Ende geraten. Und in Brasilien, da lief es offensichtlicher in Deutschland, dort etwas verdeckter, gehört Korruption dazu, wie dieses System funktioniert. Dass, ob jetzt das mit Geldscheinen unter dem Tisch läuft oder ob in Deutschland die Minister dann zu viel in die Aufsichtsräte wechseln, am Ende ist es beides Korruption. Ja, oder wenn jemand danach für Putin arbeitet, kennen wir ja auch die Leute. Ja, also dieses Modell ist ja eigentlich gescheitert, das an der Ende kommt. Dieser ganze Extraktivismus, zu dem die großen Staudämme gehören, gehört ja auch dazu. Die Armen kriegen was ab, aber lass die Reichen bitte weiterhin ihre Geschäfte machen. Jetzt ist die Frage natürlich, man kann natürlich, wie du gerade gesagt hast, darauf hoffen, die ganz Jungen haben ja ganz vernünftige Ideen und ich weiß ja auch mal, nur wie lange hat dann das gedauert? Also die PT wurde in den 80ern, also vor dem Ende der Diktatur schon aufgebaut und kam dann 2002 an die Regierung, nicht an die Macht. Vielleicht, das ist schon wegen arg lang und gerade in den ökologischen Zeiträumen eigentlich zu lang. Und es ist eine ganze Generation, die dazwischen ja auch gelebt und gelitten hat in Armut. Und, ja. Also auf jeden Fall gibt es eigentlich, das wollte ich jetzt sagen, die konkrete Frage, sozusagen gibt es Kräfte innerhalb der PT, jetzt nicht nur einzelne Leute auf der Straße, sondern organisierte Gruppen, vielleicht auch Leute aus der dritten, vierten Reihe, deren Namen man von Deutschland auch bestimmt nicht kennt, die sozusagen innerhalb der PT mal groß Reine machen können. Weil die Diskussion, ja, Impeachment ja oder nein, will man noch 2 Jahre oder nicht, ist ja ein bisschen auch, nein, geht mir eigentlich zu kurz. Es geht ja darum wirklich, dass innerhalb der PT die Leute rausgeschnitten sagen, nicht nur ihr wart korrupt, sondern euer politisches Modell, Politik zu machen, ist gescheitert. So geht es nicht weiter. Und wenn die will man noch 2 Jahre, ist haben wir eigentlich auch nicht viel gewonnen, weil ob dann Lula noch mal wird, weiß ich nicht. Und ob er es dann besser machen würde, als er in den ersten 8 Jahren gemacht hat, hätte ich noch mal meine Zweifel. Also gibt es da Kräfte für eine massive innere Reform auch von Leuten, die auch sagen, die in 2 oder 4 Jahren fähig wären, eine ganz andere Politik zu machen, also wirklich soziale Transformation zu installieren.
Politische tributaria Politik, ökonomische.
Also wirklich die Machtverhältnisse zu ändern und nicht nur die Machtverhältnisse als weltliche zu machen.
Es wollen so viele Leute jetzt reden. Also ich komme nicht. Ute hat sich schon lange gemeldet, dann hat Fabian sich gemeldet, dann Phyllis.
Ich wollte nicht Korruption sagen, aber man darf ja trotzdem reden,
habe ich gerade gemeldet. Das ist meine Versuche, das irgendwie zu bündeln. Ich sehe schon, das klappt nicht ganz. Ne? Möchtest du jetzt was sagen? Oder, ja,
also ich wollte was sagen.
Fabian ist auch ganz ungeduldig. Ne?
Mit dem Hass auf der Straße, ich glaube, das ist ein bisschen die Kehrseite von der Anfangseuphorie für Lula und für diese. Also ich habe ihn nie persönlich gehört, also außer im Netz oder so, aber ich stelle mir vor, als jemand, der wahnsinnig begeistert, so hast du es ja auch beschrieben, und mitreisen konnte, also so ein bisschen so ein Messias-Typ, ja, der also ein Entwurf für die Welt, alles wird gut und ich verspreche euch und ich habe Lösungen und ich bringe Erfahrung mit und ich habe viele Leute, die mir folgen, die mitarbeiten an meinem Projekt. Und dann war das zentrale Anliegen, die Armut sozusagen aus der Welt zu schaffen. Da hat er ja auch dran gearbeitet und an anderen Bereichen eben wurden Zugeständnisse gemacht. Ich glaube auch, um in diesen insgesamt Kräfteverhältnissen bestehen zu können. Und ich glaube, dass jetzt 2 Dinge passieren. Zum einen, dass diejenigen, die eben aus der Armut gebracht wurden, im Sinne von, ihr kriegt ein bisschen was und dann seid ihr nicht mehr ganz so schlimm dran wie vorher, vielleicht die Vorstellung hatten, das geht jetzt eben kontinuierlich immer so weiter. Ich bin sozusagen auf der, also nicht nur kurzfristig einen Schritt nach vorne gegangen, sondern ich habe eine richtige Perspektive für mein Leben und sie merken, so einfach ist es aber doch nicht, weil so richtig passiert eben dieser Zukunftstraum geht nicht in Erfüllung. Das ist die eine Schiene, also dieser große, die Vision, die doch nicht so toll in der Umsetzung für ihr Leben ist für viele. Und die andere Seite eben diejenigen, die in dem Machtgefüge an anderer Stelle stehen und vielleicht Lula und das Projekt eine Zeit lang haben auch gewähren lassen und jetzt merken, jetzt wird es uns aber zu gefährlich oder zu bunt oder ja, und wir setzen unsere Machtmittel dagegen ein. Und das ist eben, wir haben es ja schon gehört, also sowohl Instrumentalisierung von Medien, die einfach ein wahnsinniges Potenzial aufbauen und in die Breite wirken, wo ganz schwer gegen anzukommen ist. Also für alle.
So, ja, ich sage eine ganze Reihe, also Fabian habe ich schon lange auf dem, ja, du, ich meine für dich auch. Thomas, Phyllis hat sich auch ganz lange schon. Jetzt aber lass mal Fabian. Der muss ja eben so lange übersetzen, der soll auch mal was sagen können.
Um nochmal auf den Disput zurückzukommen, ist Wirtschaft Korruption oder nicht? Ich denke, ich frage mich immer wieder in diesen Berichterstattungen auch. Es gibt ja eigentlich auch Maßnahmen, wenn jetzt Firmen überführt wurden der Korruption, dass sie eigentlich aus öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden sollten. Findet das wirklich statt oder nicht? Und dann auch, keine Ahnung, in den USA verliert man sehr schnell das Recht zu wählen. Verliert man in Brasilien überhaupt mal das Recht, gewählt zu werden? Das sind ja viele verurteilte Verbrecher auch. Also verurteilte Leute auch in Kammern, ja vielleicht dann Krankheit dann verurteilte. Aber was sind denn die Konsequenzen daraus? Also ist es wirklich nur, dass diese Regeln, die eigentlich da sind, einfach ignoriert werden? Oder gibt es diese Regeln gar nicht? Also das ist mir alles nicht so ganz klar. Weil selbst wenn die Wähler in Anführungszeichen blöd genug sind, ihre korrupten Politiker wieder mal zu wählen, gibt es da keine Mechanismen, um das wirklich abzustellen. Also ich bin dafür, die soziale Revolution zu diskutieren, aber im Moment müssen wir vielleicht mal gucken, kann man, also wird vielleicht nicht morgen stattfinden, aber was ist denn die Situationsanalyse überhaupt? Und das ist mir einfach unklar. Was sind denn die Konsequenzen? Wenn es da vier riesige Baukonzerne gibt, von denen jetzt einer schon eine Milliarde zurückbezahlt hat, weil er offensichtlich überführt wurde, das wäre ja auch theoretisch eine Möglichkeit, diese vier Großen, die ein großes Monopol haben, von staatlichen Aufträgen auszuschließen, das wäre ein großer Schlag gegen die. Und ob es dann nicht irgendwie eine Chance wäre für einen Mittelstand, wo halt mehrere kleinere Firmen mit anderen Standards auch irgendwie Sachen anders bauen können. Also keine Ahnung, ist das völlig utopisch oder gibt es einfach keine Ahnung?
Zu den großen Baukonzernen, das ist so eine etwas an Information, vielleicht habt ihr irgendwie aktuellere Informationen, aber es gibt halt die Engländer hier und die haben eben, und die, gerade die vier Unternehmen bauen halt auch gerade die ganzen Infrastrukturprojekte, haben die gebaut und da wurde eben ein Gesetz erlassen, also eben sozusagen dieses Angesetz, was eben die Baustopp eigentlich ja, ermöglichen würde, aushebeln, weil ja eben die Sachen werden nicht erwähnt. Um jetzt auf einer kleinen Mikroebene und diese kleine Mini-Frage irgendwie vielleicht noch zu beantworten. Genau. Aber ich wollte eigentlich auf was anderes nochmal zu sprechen kommen, weil es geht ja auch irgendwie jetzt um die Frage mit diesem Putsch, mit dem Putsch. Und ich meine, so diese Polarisierung, die hat ja schon bei den Wahlen, vor den Wahlen im Wahlkampf stattgefunden. Und soweit ich mich erinnere, war ja auch das Ergebnis von dem mal sehr, sehr knapp. Und was ich so aus der Ferne so mitbekommen habe, war jetzt erstmal so die Frage, dass irgendwie so auch eben diese, ich sag mal, die Rechte da, dieses Ergebnis akzeptieren wollte, weil sie gesagt haben, es sind super viele Leute unwürdig gewählt. Und auch wenn es jetzt auf dem Papier jetzt ganz viel mehr ist, wir wollen das nicht. Und ich habe das irgendwie dann auch immer so verstanden, dass aufgrund dessen irgendwie ja, sozusagen dieser Putsch herangetrieben wird auf verschiedene Art und Weise. Und gut, da gibt es diese Korruptionsfälle, die jetzt gerade diskutiert wurden, aber irgendwie ist es eine Frage, was man aus einer Sache, die schon da ist, macht, medial und mit welchen Interessen dahinter stehen. Ne? Also, dass vielleicht schon für die Rechte es ausreichend ist, zu dem Punkt zu kommen, wo jetzt die Regierung steht, weil es jetzt eben kein Weiter gibt, sozusagen. Und da muss man vielleicht auch so ein bisschen mal nochmal weiter zurückgehen, ich sag mal so in den letzten zwei Jahren zurückbringen, gucken, dass man sagt, okay, wir hatten eben die Proteste 2013, wir hatten diese Zentralisierung oder so diese Kanalisierung in so ein ja, rechtes Milieu, was zum Teil ja auch wieder die Diktatur gefordert hat und was dann ja vielleicht auch wieder zu diesem Wahlergebnis geführt hat. So, also, dass man vielleicht auch ein bisschen die letzten paar Jahre anschaut.
Okay, breitere, also jetzt habe ich noch erstmal Rein Manfred und Thomas auf der Liste.
So Artikel von eben, von guter Rat, gefährlich und wohnlich, da würde ich auch aufhängen. Unter dem Stichwort Korruption nochmal. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, was die Rechte organisiert, mit viel Geld, mit viel Intelligenz, aus dem real vorhandenen Thema Korruption in der PT, durch die PT, im Stammvolk gemacht hat. Es gibt nichts zu beschönigen, nichts unter die Decke zu kehren, was den Umgang mit Geld, mit Staatsgeld angeht, bei der BT. Völlig klar. Aber es gehört gleichzeitig zu einer Beschreibung, zu einer Analyse, dass man sich genau anguckt, wie geht die Rechte, wie geht der Medienapparat, der berühmte Globo, Konzern und so weiter damit um. Gut, ein Thema für sich. Aber was ich, woran ich nochmal ein bisschen erinnern will, das ist alles, denke ich, in unseren Köpfen. Wenn du jetzt gerade sagst, woher kommt dieser Hass? Ich denke, Klassenhass speist sich im Falle sozusagen der Finanzhaie aus Sao Paulo, wie auch der Colonnais irgendwo, aus der Thematisierung ganz vieler Dinge. Das heißt, wenn nach wie vor Sklaven befreit werden, ist das nach Tag, wenn Militärs nach Argentinien sehen, wie die Diktatur aufgearbeitet wird, dann werden Ängste mobilisiert. Wir haben eine gänzlich andere Umgangsweise mit der Aufarbeitung der Diktatur in Brasilien als Argentinien. Ein brasilianischer Militär, der noch Dreck am Stecken hat, befürchtet ähnlich wie Militärs in Argentinien. Er hofft sozusagen, dass sie ihn vielleicht zu erwischen schiebe. So, das sind mobilisierte Ängste mit im Spiel. Wir haben andere Dinge, was ich nicht weiß. Inwieweit ist für bestimmte konservative evangelikale Kreise eine Provokation, dass eine Frau, also Thema Machismo in der brasilianischen Gesellschaft, eine Frau, die zudem Guerilla war, wird auf einmal Repräsentantin Nummer 1 des Staates. Das heißt, für mich sind eine Menge Dinge, die wir alle kennen, also, aber vielleicht mal zusammenzubringen, wo wir uns über die Quellen von Hass. Klassenhass speist sich. Der ist nicht sozusagen pur jetzt, die bedrohen mein Geld, sondern das sind eine Menge von historischen Sachen, die da kumulativ zusammenwirken. Und ich, also jetzt nur als Teil der Komplexität, ich würde insgesamt sagen, das, was wir jetzt einstellen, ist eine so hochkomplexe Sache, wo auch historische Sprünge und so drin sind, dass wir uns wahrscheinlich noch 6 Wochen hinsetzen können und die ganze Komplexität verschütteln. Ich will aber nochmal sagen, es gibt sozusagen unsere Verpflichtung, die würde ich für mich sofort aufhören, als jemand, der sich der sozusagen in Dortmund beim evangelischen Kirchenteil der Vorbereitung Lula mit 30 anderen im Arm hatte, der sich gefreut hatte wie Schneekönig, dass er drankommt. Aus diesen Kreisen der begeisterten und nach wie vor identifizierten stammen scharfe Kritiker, wie du das für dich gesagt hast. Und diese Spannung auszuhalten, Identifikation mit dem Projekt und scharfe Kritik mit dem Umgang mit den Möglichkeiten, das ist etwas, wo ich von ausgehe, dass das hier die meisten vereint.
Thomas?
Ich wollte nochmal nachfragen, für mich war das Thema Politikreform immer eine ganz großen Bandeiras, wenn man so will. Warum ist das so wenig vorangekommen? Warum ist das brasilianische politische System hat sich im Unterschied zum Beispiel zur Ökonomie aus meiner Sicht viel weniger bewegt. Die Ökonomie hat unglaubliche Entwicklungen gemacht, wie auch immer. Korruption, für mich wäre eine Politikreform eine Möglichkeit, mit der Korruption strukturell umzugehen. Oder auch die Frage der Wahlkampffinanzierung. Also die berühmten Baukonzerne haben ja wahrscheinlich einen wesentlichen Teil des Wahlkampfs der PT finanziert und halten jetzt einfach nur die Hand auf. Das ist ja nichts Verwunderliches. Ja? Warum war das so schwierig, da auch nur weiter voranzukommen bei der Politikreform, von der ich glaube, dass sie eine strukturelle Voraussetzung gegen zum Beispiel das Thema Korruption oder auch Wahlkampffinanzierung und andere Dinge wäre?
Ich habe nur eine kurze Ergänzung, Herr Thomas.
Ja, okay.
Politikreform. Es gab vor kurzem eine Untersuchung, die hat gezeigt, dass im brasilianischen Kongress nahezu 50% der vertretenen Politiker aus Politikerfamilien stammen. Das heißt, da gibt es eine bestimmte Art, wie Politik sozusagen zu machen, vererbt wird. Ist das nicht näher an einem feudalistischen sich zusammentun als an Kriterien wie an der Wahl bemühen?
Okay, jetzt müssen wir mal über die Zeit auch reden. Also wir haben 9 Uhr und 10. Wir hatten so mal ungefähr 9 Uhr angepeilt, weil es gibt ja auch sozusagen Grenzen der physischen Erschöpfung und die Möglichkeit, Diskussionen in anderen Formen weiterzuführen, bei Bier und also, dass wir das Ganze auch nicht erschöpfen werden heute, ist ja auch völlig klar. Ne, sondern dass wir nur zu sagen, auch ja, man merkt es auch bei den Beiträgen, wir tragen ja auch Mosaiksteine zusammen. Und jeder hat auch natürlich eine andere Wahrnehmung. Jeder Huch, mein Akku ist leer. vom Handy meinte ich den. Ne? das ist. Und das werden wir auch nicht wegkriegen, dass wir unter uns auch sozusagen zwar, glaube ich, einen gewissen Rahmen zusammensehen, uns nicht völlig da unterscheiden in Wahrnehmung, aber bestimmte Sachen schärfer wahrnehmen als andere und dadurch unterscheiden. Ne? Die ist die Sache mit Amazonien total wichtig, anderen vielleicht nicht so wichtig, anderen sind die Sozialpolitik viel wichtiger und sowas. Das wird uns immer so auch zu verschiedenen, auf verschiedene Fährten führen teilweise. Ne? Aber gut, jetzt würde ich als Vorschlag machen, dass wir jetzt die, die sich gemeldet haben und die noch was jetzt unbedingt sagen wollen, dass sie etwas sagen, sich nicht. Dich habe ich gesehen, ne? Du hast es gesehen. Ja, und dann Nils wollte unbedingt auch noch was sagen. Bitten vielleicht nicht zu lange zu reden, dann nochmal an unseren Tisch jetzt kurz zurückzugeben und dann machen wir Schluss in dieser Runde, um in anderer Runde weiterzumachen.
Ich wollte ähnlich wie der Manfred die Verbindung zu Venezuela und Argentinien bringen, weil ich glaube, dass die Rechte in Brasilien deswegen Oberwasser auch kriegt, weil die politische, also das sogenannte sozialistische Ideal also gebrochen worden ist in den Ländern und von daher halt in Brasilien halt auch genährt wird, dass die Rechten so stark sind. Was mich interessiert, aber wenn wir morgen weiter vertiefen, ist schon, ich kriege mit, einfach die Gewerkschaften sind auch immer unheimlich stinkig, weil sie also auch jetzt in letzter Zeit nur nach neoliberale Politik also Zugeständnisse gemacht haben. Woher das kommt, das würde ich gerne morgen noch ein bisschen mehr diskutieren.
Nilte?
Dann kannst du ergänzen, was Manfred gesagt hat, ein Kommentar, diese Bewegung, evangelikale Bewegung in Brasilien, die immer größer geworden ist, ist so schlimm, dass auch gegen Regierung bestimmte Jahre ausgeschlossen sogar, ne? So ein Kommentar, so die Homosexuellen, die Frauen und so weiter. Alle Bewegungen, das ist immer noch stark und die haben ja einen großen Einfluss, ne? Und ich hatte eine Falschkeit, ich hatte das.
Gut, also wollte ich so noch auch kurz zwei Sachen sagen. Erstmal, sind auch wieder nur Mosaiksteine. Das wird immer, wir haben immer viel über den Hass geredet, der ist natürlich da. Ich war jetzt nochmal in Brasilien, vor drei Wochen sind wir zurückgekommen. Dieser Hass ist spürbar. Man sieht ihn im Internet sehr viel stärker, finde ich, als auf der Straße. Und mir ist nochmal was aufgefallen, dass es das Hasslager gibt. Und es gibt ein Riesenlager, was überhaupt nicht Hass hat, sondern einfach die Schnauze voll. Von Politik, von Cunha, von Dilma zugleich, von der PT, überhaupt keinen Hass hat, die davon nichts wissen will. Ich war sozusagen an dem Tag, als Lula diese Zwangsverhaftung war, habe ich das nicht mitbekriegt, weil ich hatte keinen Fernsehen, habe irgendwas anderes gemacht und so. Ne? Das überhaupt nicht, ich war abends in der Lapa, ich habe nichts gemerkt davon und es war nichts zu merken. Die Lapa war voll, alle Kneipen waren voll von feiernden Leuten, von denen kein Mensch über Politik geredet hat. Kein Mensch. Und das ist, glaube ich, auch eine Facette der Realität. Also ein Blog, den, glaube ich, vielleicht auch viele lesen, oder Escrivinha durch. Guter Blog, finde ich, ne? Total pro Dilma. Sagt, er hat in diesem Tag war er in Interior de Sierra. Roger Viana heißt er. Ne? Es haben überhaupt nur die Leute in seinem Alter, über 40, vor dem Fernseher gesessen. Alle Jungen haben sich da überhaupt nicht für interessiert, was in Julian da passiert ist. Also das muss man vielleicht auch nochmal sehen, dass es nicht nur das Hasslager gibt oder die und das Pro-Dilma-Lager, sondern dass die Leute, denen das am Arsch vorbeigeht inzwischen und die davon gar nichts mehr wissen wollen. Also nur, das, also glaube ich, das ist eine Facette, die wichtig ist in dieser Wahrnehmung. Ne? Die Frage, also nicht nur, dass man nicht nur auf diese Hassleute guckt, sondern auch darauf guckt. Ne? Und einen Moment nochmal, und das finde ich, ist so schwierig in der Lage, der Hass der Religiösen, Dilma-Frau. Und gleichzeitig hat eben, ist der wichtigste Führer der Religiösen, Crivella ist zum Minister gemacht worden unter Lula und gerade diskutiert die PT in Rio, ihn bei den Wahlen zu unterstützen, wegen des Bruchs mit der PMDB.
Und Crivella ist ersetzt worden im Ministerio da Pesca durch den Sohn von Jada Barbalho, der für mich, als ich Brasilien kennenlernte, das und in Pará gelebt habe, von allen Leuten, die ich kannte, als das Symbol der Korruption. Der Sohn dessen ist jetzt Minister für Pesca und ist nicht aus der Regierung ausgetreten und ist gerade Teil dieser Verhandlung, um vielleicht die Stimmen von der Familie von Jada zu kriegen. Jada, der Vater, kritisiert total den Bruch mit der PMDB und der PMD mit der Regierung, und das ist eine der Verhandlungen, die jetzt gerade Lula führt, um Teil der PMD wieder zu bringen, gegen das Impeachment zu führen. Also mit Crivella und Jada Barbalho, der Familie Barbalho. Nein, diese Perspektiven, das ist immer die Frage, ne, was entwickelt sich daraus? Glaubt irgendwie einer, das wäre jetzt eine konkrete Frage an dich, dass sie sagen, wird es wieder sozusagen die Frage der Governor Libidagi, der Rettung der Regierung Dilma in der Fortstehen, und da wird jetzt sagen, aus diesen Protesten auf der Straße, werden die vielleicht, haben die ein Potenzial, diese neue Bewegung für Demokratie, den Rumo, den Weg der Regierung Dilma auch zu beeinflussen? Hat die Proteste eigentlich, haben die einen Einfluss auf die Regierung, oder wird es wieder die Verhandlung mit den Barbalhos und was auch immer sein?
Ich mache eine neue
Fragerunde auf den. Nein, das war jetzt Schluss. Jetzt war ja auch, man kann auch was sagen. Ne? Ja, wenn du mich hier auf den Tisch setzt, dann bist du da. Morgen bin ich dann wieder ruhig. Ne?
Ich erinnere mich, was ich kurz sagen wollte, was mich traurig macht, besonders als Brasilianer, ich wohne hier, aber was mich traurig, und ich sehe so wie eine Amnesia Politiker, unsere Geschichte, wie war die Geschichte von Brasilien, essa ist die Kolonie und dann die Diktatur und die Rechte und so weiter, die ganze Korruption. Und jetzt viele Leute, das ist wie eine Amnesia, kann man sagen, und kommt diese Evangelikal. Und ja, so wie die Leute vergessen ihre Würze. Das ist wie ein Baum, die auf eine Seite nach der anderen kommt, diese Karenz, diese Mangel von alles, und kommt die ganze Evangelikal, so wie eine Lavagem Cerebral. Und das ist eine große Bewegung gegen Dilma. Natürlich, alles kommt. Das ist ein sehr falscher Moment für uns alle. Jetzt die Frage, wie du, ich fühle, wenn ich dich höre, ich fühle mich genauso, was du, das Ganze, was wir, alles, was wir gekämpft haben, wie Ute gesagt hat, ich habe immer so gedacht, Lula wurde gesehen wie ein Messias. Oh, jetzt ist da. Ich war hier, war mein erstes Jahr, Lula ist in der Regierung, jetzt wurde die Basis, nach und nach, wurde immer, war immer weniger. Und dann so radikal Corrente kommt die Pessoa. Und ich weiß nicht, Pessoa, kann man so sagen, der Pessoa, ich weiß ja nicht mehr, wie geht es quasi diese radikale Zauber gegen PT und so weiter.
Okay. Ja. Jetzt nochmal Paula und dann verlassen wir diesen Raum und verlassen nicht die Diskussion.
Ja, nächstes Mal vielleicht werde ich auf Deutsch reden und dann ist es noch einfacher, ne? Ja, oder wenn ich in der Nähe, nicht hier, sondern da, und dann kann ich auf Deutsch. Aber heute bin ich wirklich sehr, sehr müde und schwierig. Für mich ist die Konzentration sehr schwierig. Und auch, eu queria colocar algumas coisas que... Mas eu penso que a gente tem ainda 2 dias que a gente pode também aproveitar e não, que estão muito interligados os temas, né? Mas eu queria só falar uma coisa em relação à corrupção e a... Porque algumas vezes tem uma tentativa de comparar um pouco o que os grupos de esquerda fizeram quando assaltaram bancos para fazer a luta armada, um pouco com essa coisa de pegar o recurso, que era a única forma de ter para se manter ou para construir um projeto político para se manter no poder. Eu não compartilho dessa visão. É quase isso, né? É quase justificável que se fez todo um projeto de baseado, como é que a gente ia ter recurso para eleger os deputados, como é que a gente ia ter recurso para construir um projeto de partido, se não fosse... Mas nós, então, não deveríamos em nenhum momento, se era essa a ideia do núcleo dirigente do partido, nós não poderíamos de forma nenhuma ter mentido para o povo, porque a nossa bandeira de luta por muitos anos foi a limpeza contra a corrupção. Nós dissemos que nós íamos fazer a limpeza, que a gente ia combater a corrupção, porque se a direita também utilizou de recursos para construir o seu projeto pessoal, político, e nós combatemos, o que justifica para o cidadão comum que a gente usou dos mesmos métodos? Então, eu penso que o cuidado que a gente tem, o respeito que a gente tem com o povo, deve ser muito grande e sério. Então, falar em nome do povo, um projeto em nome do povo, então você não use desse tipo de... Então, você deixa... Esse não é um tema central, e nós usamos como tema central. A Petrobras nós usamos como tema central das nossas campanhas. Nós dizíamos que eles iam privatizar, que eles iam corrupto, que isso, que isso, que aquilo, e nós entramos. Eu não quero dizer que os nossos companheiros, e aí por isso eu defendi e defendo ainda muitos pontos em relação ao Zé Dirceu, eles não tiveram as mesmas táticas da direita, não. Eles não enriqueceram não foi um enriquecimento pessoal com recurso público da grande maioria. Teve sacanas como o Silvinho, da direção do partido, que pega um Land Rover ou qualquer coisa, é um absurdo, né? Então, tem de tudo. Mas muitos companheiros acreditaram que estavam construindo um projeto político a partir dessa forma de atuação e de negociação e não um enriquecimento pessoal. Isso eu tenho clareza e diferencio do roubo comum e tal. Mas isso não justifica e não foi correta a forma que nós atuamos e a forma que nós trabalhamos com a população, ou que nós fizemos construímos o nosso projeto. Isso em relação ao... Eu realmente estou só tentando pegar algumas coisas, pela falta de concentração, mas amanhã eu estou melhor, vou dormir e tal. Mas em relação, se existe ou não uma possibilidade, talvez, do partido, ou se tem pequenos grupos ainda dentro do partido que tenha a possibilidade talvez sair com iniciativas de retomada do processo de construção de um projeto, eu diria o seguinte: no momento nós estamos todos de boca aberta, que nem loucos, assim, todos que eu converso, da nossa tendência mais majoritária, à esquerda mais radical, para todo mundo e sem... percebendo aos poucos a gravidade de tudo que aconteceu, né? Mas como eu acredito no processo histórico e acredito que o que nós fizemos até hoje não foi pouca coisa, nós fomos forjados na luta. Então, muitos companheiros do Partido dos Trabalhadores que estão nos movimentos, nós fomos forjados na luta. Então, eu acredito que depois que passar o embasbacamento da boca aberta, é possível retomar ainda. Não sei se é dentro do PT ou no fora, isso é difícil de dizer hoje. Mas é um acúmulo de experiência. Os processos não são cortados assim. Sempre tem o que fica de continuidade, né? Por mais que você reconstrua projeto, a história foi construída, forjada. E ela dá saltos qualitativos. Então, eu acho que tem essa possibilidade, sim. Não sabemos como, não tem resposta, não sei, hoje eu não poderia dizer algo concreto, mas o que eu acredito, eu digo do meu ideal, porque nós fomos forjados nessa luta. Eu acho que nós somos capazes de retomar o projeto. Mas com esse aprendizado, porque eu acho que nós não podemos falar, tudo bem, erramos. Não, foi grave o que nós fizemos. E aprender com isso. Aprender sinceramente com esses erros. Nós erramos gravemente e precisamos aprender com esses erros. E aí sim é possível a gente, junto com essa nova leva de jovens que estão por aí, de projetos, reconstruir. Então, eu acredito nos processos que dão saltos e é possível ainda retomar para o Brasil. Talvez a gente ainda tenha que aguentar 2 anos de governo neoliberal da Dilma, e aí neste projeto aí a gente conseguir se reerguer, não sei, o futuro a gente não sabe, mas eu acredito no processo histórico. Qual foi sua última pergunta?
Não, assim que esses protestos agora na rua, o Dilma, novamente, como nas eleições, também recorre nas ruas, nos protestos das uniões sociais. Isso tem um potencial para depois também mudar um pouco o rumo se o Dilma sobrevive ao impeachment?
Eu acho que é um pouco disso. Não sei. É o que você estava falando. Não sei. Eu acredito nos processos. E aí as respostas têm que vir em termos de processo. Não tem, hoje ninguém tem resposta. Ninguém. Ninguém tem resposta. Ninguém.
Se ela sobrevive ao impeachment, alguma coisa tem que mudar para que possa preparar para que Lula volte em 2018?
Eu não sei se é o Lula em 2018. Por que tem que ser o Lula em 2018?
Hã? Mas é o que eu sempre ouvi a discussão.
Não, eu sei que é. Por isso, mas eu acho que nós temos que abrir a cabeça e dizer, pode ser o Lula, pode ser o Lula. Não está certo que é o Lula. Eu acho que está errado a gente atuar desse jeito. Assim como o Lula definiu que era a Dilma, e nós não fizemos a discussão. Nós não fizemos uma discussão séria de qual era o projeto da Dilma. E a Dilma foi colocada presidente. O partido não discutiu as bases, não foi feito é a mesma coisa que está acontecendo com o Lula agora. O Lula é um companheiro que eu respeito profundamente. Profundamente. É um homem assim que eu tenho. Mas eu não acho que a gente tem que dizer o Lula 2018. O Lula pode ser 2018. Mas nós temos que discutir em cima dos nossos erros agora. Abrir a nossa cabeça para o que nós estamos fazendo agora, aprender com os nossos erros, dizer, talvez seja o Lula, talvez nós não temos, ou talvez nós temos que fazer uma grande discussão na aberta com a população, com os movimentos organizados, com o que restou, pegar os pedaços do que restou e discutir. Pode ser o Lula, ou pode não ser o Lula, pode ser que a gente faça um leque de aliança para salvar no momento e reconstruir um projeto. Talvez não valha a pena botar o Lula e novamente estar com o PP, o PMDB e os P da vida. Porque o que o Lula está fazendo agora para salvar a Dilma é negociar com esse pessoal. E aí quem vai ser a base do Lula se a gente não fizer um outro processo? É esse pessoal de novo que vai ser a base do Lula. E nós estamos perdidos, para não dizer outra palavra mais feia. Porque é isso. Então, pode ser o Lula. Pode até ser o Lula. Agora, se a gente se firmar da forma que está sendo, nós estamos perdidos de já. Vai ser horrível. Vai ser um governo de novo. A gente não vai ter condição de discutir. Onde o PMDB
então,
vai dar...
A gente pode falar assim, se correr o bicho pega, se ficar
no chão. Então, vamos... Não tem fim... Mas tem agora, eu né, vou colocar um fim a esse momento. Acho que a Paula merece um grande aplauso para os dois. Mas também agradeço a todo mundo pela participação né, viva. E vamos lá para outra sala.
Outra sala portuguesa.
Né? Uma cerveja.
Onde é que estava a Bia?
Bio-Bia.
Bio-Bia. Bio-Bia, tá? Muito
vegan.
Obrigada.
Veganos Bio-Bia.
Obrigada. Bio-Bia, tá? Muito